Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Ich bin Andy.
Ich bin Grabowski.
Ich bin Sansa.
Und ich bin Felix.
Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge, genauer gesagt zur 25. Folge, beim Imperator nichts Neues. Und mit Gast. Hallo Felix.
Hallo Felix.
Und wie Sie das jetzt vielleicht neuerdings schon gewohnt seid, gibt es eine kleine Laudatio zu Felix. Damit ihr ein bisschen kennenlernen, ein bisschen wisst, wer hier sitzt. Après-Ski-Legende und Hannoveraners Honeyboy, der gern mal zum unterm Schwanztreffen einlädt. Für ein Kill-Team-Match ist er keine Anreise zu weit. Grüßt mit mir den Weinkenner und kurze Hosen-Fan Felix aus Hannover. Schönen guten Abend.
Ja, moin. Das Internet vergisst nie.
Weinkenner.
Ja, wir zitieren ihn, haben es leider nicht aufgenommen vor der Sendung. Warum trinkst du Wein? Ja, da ging nicht so viel Bier im Rucksack. So kam er zu seiner Weinleidenschaft. Ja, du bist auch bei Instagram zu finden. Und zwar unter lowbudget_lesskill.
Ja.
Bewundert seine Werke.
Hat Spaß dabei.
Hast du dich eigentlich selbst eingeladen oder habe ich dich eingeladen?
Du hast mich eingeladen.
Ah ja, guck mal.
So dreist du mich noch nicht.
Sicher? Sicher? Ich glaube, das sagst du jetzt einfach nur,
damit es nicht so komisch aussieht. Wir hatten gerade einen richtig coolen Killteam-Abend in der Kneipe. Nochmal vielen Dank ans InXile hier auf St. Pauli.
Voll geil.
Richtig gut in der Kneipe.
Dass wir so eine abendgeschlossene Gesellschaft schön mit Bedienung und Saufen machen konnten.
Ich habe auch noch nie so viele Leute ins Fenster reingeschrieben, wie sie an diesem Donnerstag.
Alle sehr verstört reingeguckt in diese Bar. Aber keiner hat an der Tür gerüttelt. Sie wollten einfach nicht, nachdem sie uns gesehen
haben. Nur Hagi, der miese Wichser, der einfach so reingekommen ist.
Der miese Wichser. Aber ja, er hat einen Shirt an.
Und, ja, stimmt. Und Danny war auch da, das war ziemlich geil.
Ja, schöner Abend, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, unser heutiges Thema, Santa-Folge übrigens. Lorga und die Wordbearers.
Da haben sich sehr drauf gefreut. Die den Tag retten, die Helden des 40Ks.
Good Guy Erebus. Ich will ja nicht sagen, aber hier auf dem Tisch liegt in meiner Reichweite ein Messer. Also ruhig.
Good Guy Erebus, Sanicor Pharaon, alle mit dabei.
Geil.
Spitzenlager der Horizont.
Ja, ich habe herausgefunden, wie wenig ich eigentlich über die Wordbearers weiß.
Gleichfalls.
Ja, vorher noch, wir haben noch eine Sache. Der liebe Tom ist tatsächlich unserem Aufruf gefolgt und hat Florentin Will angeschrieben.
Und hat geantwortet.
Hat eine Antwort bekommen, dass der überhaupt keinen Bock auf 40k hat und lange
das vergessen mit seinem Anwalt.
Ja. Und deshalb heißt er nur noch Florentin Will nicht.
Florentin Will nämlich nicht. Also, deswegen jetzt einmal der Aufruf, weiterhin Florentin Will zu schreiben. Bis er sich an uns persönlich wendet.
Oder mit Geldstrafe. Das wollte gerade sagen, oder sein Anwalt.
Ja, also er hat auf jeden Fall keinen Bock mehr auf 40k. Das ist ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit. Ungefähr so hat er es gesagt.
Dieser Brief gilt als zugestellt.
Okay.
Wir können ihm ein gesungenes Telegramm schicken.
Ein geschissenes Telegramm, wäre okay.
Wissen wir es haben oder wissen wir nicht haben?
Ja, wir hätten ihn gern gehabt, aber 40k hat an sich keinen Bock mehr. Wenn ihr Vorschläge habt, wer mal als Gast in unsere Sendung kommen soll, ja.
Wir sind gerade frei.
Postfach.
Xavier Naidoo hat sich
entschuldigt. Ich glaube, Xavier Naidoo hat gerade sehr viel Zeit.
Nee, der hat sich ja jetzt entschuldigt. Das ist
ja, wird aber wenig eingeladen, glaube ich, noch.
Also
ja,
machen wir das doch.
Hat er sich entschuldigt?
Ja.
Ja.
Er hat sich dann was verraten.
Ich war fehlgeleitet, kauf meine Platten.
Ich habe kein Geld mehr, kauf meine Platten. Ja.
Der Typ wird einfach als vermisst gesucht von seinen Kollegen.
Oder ja, wird das geguckt? Ja, stimmt, die Söhne Mannheims gibt's ja auch noch. Vielleicht wollen die Söhne Mannheims kommen, ohne Xavier Naidoo, ausdrücklich.
Oder Versöhnungsgespräch.
Die Söhne Lorgas.
Oh Gott.
Ja,
müssen wir die Wordbearers aus dieser Schachtel rauslassen?
Wollen wir ein bisschen was zum Hobby-Progress sagen?
Gell.
Yeah. Wollen wir im Uhrzeigersinn Santa bitte?
Gell. Yeah. Ja, ich habe Killteam-Battle gemacht und an meinem Zakaria-Kitbash weiter gefriemelt.
Sehen?
Zakaria ist ein Primaris Lieutenant von der 5. Kompanie der Dark Ages.
Ah, okay.
Und da habe ich mir damals dieses, kannst du beim Kiosk kaufen, sammel.
Ah, ja, ja.
Das habe ich mir geholt, weil ich das Primaris Lieutenant Modell ganz gut dafür fand und habe da so ein bisschen rumgeschraubt, aber ich bin dann noch nicht zufrieden. Ich glaube, ich muss noch Sturmschild ersetzen, weil der eigentlich kein Sturmschild hat.
Das ist die erste Ausgabe, ne?
Ja,
das ist das Imperium. Das ist noch ganz lange her.
Ja.
Genau, und da habe ich mir halt einen Zakaria draus gekippt, aber bin noch nicht so warm damit. Und mit der Standarte habe ich da auch ein bisschen gepusht. Und Ja, und während ich Corona hatte, habe ich mit Raumfahrtografik angefangen.
Echt? Ja, im Spiel?
Also ja, ja.
Auf PC?
Ja, ja.
Ah, ja, geil.
Schön, auf einmal. Ist auch schön. Ja, halt, ich glaube, also auf einmal siehst du halt auch ein Bild zu diesem großen Namen wie Inquisitor Horst oder
so. Ah ja, also das, ja, ich habe da die Cutscenes mir mal alle komplett reingezogen.
Sehr geil. Also
er fährst auch viel zu dieser komischen Hexe, von der Abaddon das hat.
Total. Es ist halt am Anfang ein bisschen frustrierend, weil du halt so ein paar Missionen hast, wo du halt gar nicht gewinnen kannst, wo das auch gar nicht vorgesehen ist, aber das fuckt mich halt am Anfang halt echt ab. Wenn du irgendwie spielst, das kriegst du voll auf die Fresse.
Ja.
Ohne irgendwie Anmerkungen.
Ist das eigentlich also ein Spiel für sich? Oder ist das so wie Blood Bowl, was auf dem Rechner oder so halt genauso gespielt wird wie halt.
Nee, das ist für sich. Also du würfelst nicht. Also die. Ich habe leider nie Gothic gezockt, aber die Mechanismen werden wohl sehr ähnlich sein, weil es halt sehr komplex ist von dem, was du halt alles den Leuten befehlen kannst auf dem Schiff und ob du jetzt die Frontwaffen nimmst oder die Seitenwaffen oder wo du Energie hinschickst.
Oder wann feiern ist, wann gesoffen wird.
So richtig, meistens, wenn dann irgendwas aus sich raus grundlos vor sich hinplatzt. wenn es gut läuft, Schiffe. Es wird wohl relativ ähnlich sein, so von der Art, wie es abläuft, aber nö, also gewürfelt wird nicht. Ist schon.
Ja, Felix, was hast denn du so hobbymäßig gemacht?
Ja, ich habe den ersten Kirchenabend bei euch mitgemacht, oder meinen ersten Kirchenabend mitgemacht, und davor halt noch das Team ein bisschen zusammengestellt und gebastelt und dann endlich so eine Custodes-Standarte bekommen, über eBay Kleinanzeigen, einen Typen angequatscht und damit jetzt meine Standarte gebastelt. Für die Jungs und mir Pinnen beigebracht. Das konnte ich vorher noch nicht. Das habe ich noch nie gemacht.
Stiften?
Ja, stiften. Ja. Und das war semi-erfolgreich. Aber es geklappt mit einer Tackernadel. Das war cool.
Ja, ich benutze immer tatsächlich Peruklammern dafür.
Das mache ich auch. Ja. Das funktioniert ganz gut.
Bohrer und Go.
Ja. Der Trick mit Farbe anmalen und so gegeneinander.
Ja, das ist was für ein Bohren. Ja. Ich mache mal so ein Klima Auge und das klappt ganz gut.
Ja.
So.
Haben eine eigene Folge.
Einmal habe ich leicht ein bisschen verkackt, wo ich den Kopf stiften wollte. Und das war dann ein bisschen, naja, ein bisschen verrückt.
Hatten wir eine eigene Folge damals bei Mario Botato, wie man stiftet? Und das war so eins der
Schlimmsten. Wie man stiften geht von Santa.
Richtig?
Stiftung war.
Auch den jetzt haben wir gebracht.
Stiftung war.
Aber wir wollten halt auch schön zeigen, wie stabil das ist. Und der gute Stefan hatte damals eine Figur gestiftet und wollte sie einfach vor der Kamera aus 2 Zentimeter Höhe fallen lassen und zeigen, wie stabil das ist. Und ist ja komplett aus dem beste Block, den wir gebaut haben. Ne?
Heißt der wirklich Steffbert?
Nö, das heißt Stefan. Aber weil wir 2 Stefans hatten und 3 Dennis,
muss man
kreativ werden.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der wirklich so heißt.
Nur Steffbert.
Ja. Coole Konfirmationskaffee
wieder. Ja, das klang auch ganz geil. Ja, mit Killteam-Abend. KT für Killteam oder Kneipentisch, das ist auch an dem Abend entstanden. Super Kneipenspiel.
Können wir das im Excel machen, auch mal so.
Wir haben hier so ein kleines Trinkspiel, das wollen wir mal etablieren. Ja. Ist ganz einfach, geht ganz schnell. Echt jetzt, okay, wir bauen erstmal auf.
Am besten wäre halt, das zu machen in Kneipen, die nicht Bescheid wissen, was man vorhat. Nochmal schön hier Hamburger Berg im Berg 4. Alle so ein bisschen auf Pep. Ich will dem Laden ja nichts unterstellen, aber alle so ein bisschen auf Pep. Du baust aber einmal deinen Killteam-Tisch auf.
Los, gehen wir jetzt im Dschungel.
Ja.
Nein, im Tunnel, noch besser.
Im Tunnel, ja. Also, ich habe tatsächlich gerade drin gedacht. Ich habe das Licht ein bisschen gedämmt, damit es nur romantischer ist, aber ich kann jetzt einfach nichts mehr lesen.
Dann mach doch das Licht wieder ein bisschen heller, das sieht doch.
Ja, gut, sie sehen aber halt auch ziemlich chill damit, was sie da gemacht
haben. Ja, auf jeden Fall. Sie konnte derzeit ein bisschen Buchhaltung machen, hat noch ein paar Bier verkauft, ich glaube, das ist ganz gut.
Jo.
Ja, wir haben alle viel gelacht.
Ja.
Ein bisschen was gesoffen, war
gut. Auf jeden Fall großartig. Viel, viel Spaß.
Definitiv. So, was habe ich gemacht? Mein Hobby-Progress hat sich darauf beschränkt, dass ich meine Spielplatte neu grundiert habe, also so die Grundfarben drauf gemalt habe, diese modulare Spielfeld, was es da von GW mal gab. Und das war tatsächlich das Einzige, was ich mit Malen am Hut hatte. Ansonsten habe ich in den letzten 2 Wochen 4 Romane durchgekloppt. Und zwar Der rächende Sohn, Das Tor der Knochen, Kenne keine Furcht und Die Legion des Imperators, wobei ich bei dem noch 43 Minuten auf der Uhr habe. Also, als Hörbuch hat mir das gegeben. Und das ist ein bisschen schade, das wollte ich eigentlich gestern noch fertig gekriegt haben, beziehungsweise heute, aber das wurde leider nicht. Und ja, und ich kann sagen, alle 4 haben mir echt die Schuhe ausgezogen. Die fand ich alle 4 eigentlich echt geil. Manchmal ein bisschen dröge, also stellenweise.
So hat so seine Längen.
Kurzfristig, also so wirklich nur kurzfristig, so sag ich mal. Ne? Aber ich fand die alle doch echt unterhaltsam und mega informativ auf jeden Fall.
Das Ende von Kenne keine Furcht komme ich aber noch nicht klar. Also weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Also ich fand Kenne keine Furcht richtig geil. Ich finde, wenn es denn losgeht, ein Mega-Roman. Ein Effektfeuerwerk, was da, eine Gilliman rennt übers Raumschiff, mega. Ich fand's richtig geil.
Ich bin zum Schrauben hier, Kopf.
Und die World Barrows sind einfach scheiße. Kopf.
Moment mal.
Bringt das Ganze schon ganz gut rüber.
Vor allem der Anfang, wo sich halt ein Ultramarine und World Barrow gegenüberstehen, die sich lange nicht gesehen haben und eigentlich ziemlich dicke sind und die World Barrows aber schon ihre roten.
Oh, ich glaube, da war ich auch.
Die schon. Rote Lackung hatten halt, ne? Und dann war ich so, oh geil, oh, neuen Anzug, du siehst ja fesch aus. Ja, guck mal hier, ich bin ganz im Blau.
Ich glaube, das waren sogar die einzigen zwei, die sich wirklich verstanden haben.
Ja, keine Ahnung.
Ja, das war halt super selten, irgendwie besonders bei den beiden Legionen. Das werden wir nachher auch nochmal thematisieren, warum die sich ganz besonders gar nicht grün sind.
Also waren sie nie grün, aber.
Ja. So. Da ist das halt nochmal sehr besonders, dass da so ein brüderliches Verhältnis zwischen zwei Legionären war. War, doppelt unterstrichen.
War.
Warhammer.
Ja, aber sowas finde ich halt immer cool, wie damals auch zwischen den, was war es, Soltavis und Garo. Die halt auch so ein
die waren auch close.
Dicke sind so, wir haben wir zusammen. Und, und auch von Red Bulls, Agatar und Khan, der Verräter man auch.
Stimmt, ja.
Waren auch so Pros.
Ja, ziemlich cool. Ich habe hobbymäßig tatsächlich, ich habe jetzt gerade einen mega fetten Umzug und Hausumbau hinter mir. Dementsprechend bin ich nicht wirklich viel zu Hobbykram gekommen. Hab immer zwischendurch mal gemalt, hab noch live mal in der Instagram mit dem lieben Dennis.
Mit dem Apothekarius, ne?
Ja. Ja, da habe ich schon wieder was anderes gemalt. Den Apothekarius habe ich, glaube ich, vorher. Ich habe doch ein bisschen gemalt. Ah. Nee, aber live mal mit Dennis war sehr.
Das sag ich bis zum Leben her umgezogen und hat da die Prügel gemacht.
Sehr spritzig. Also keine Vasektomie und keine Beschneidung ist intim genug für einen Livestream auf Instagram. Also ja, es lohnt sich auf jeden Fall mal unsere Livestreams
zu checken. Es war ja auch noch 20 Uhr.
Ja, weil die speichern wir auch danach nicht. Also man kann das dann einmal genießen, wenn man live dabei ist und dann nie wieder. Ja, kann ich empfehlen, da mal dabei zu sein. Es war oft sehr spontan, aber ich versuche das auch in der Discord-Gruppe bei Maga Botato immer anzukündigen, wenn wir das machen. Ja, sonst hobbymäßig, ja, ein bisschen gemalt habe ich tatsächlich. Ich habe viel wiederentdeckt, als ich hier Sachen verpackt habe und habe jetzt tatsächlich einen Hobbyraum, in der Mitte liegt ein riesiger Berg Warhammer Sachen. Und
geil.
Es ist einfach erstaunlich, was ich über so viele Jahre angesammelt habe. Ja, gezockt habe ich primär, weil das halt besser unterzubringen ist dann irgendwie, wenn man einfach seine Sachen für Killteam schnell packt und irgendwie ein bisschen spielt. Und da habe ich auf jeden Fall viel, viel Freude gehabt und viele schöne Stunden. Ja, und ich habe auch ordentlich Romane. Auch hier Legion des Imperators habe ich gehört, fand ihn richtig gut. Wir haben da richtig geile Einblicke gekriegt in imperiale Politik und wie das alles so abläuft auf Terra. Und einfach die Perspektive aus Terra, als Cardia gefallen ist, ist einfach total cool, weil die das gar nicht so richtig mitbekommen haben.
Ja, das war richtig geil. Ihr habt auch ziemlich abgefeiert.
Ja.
Ich muss mal kurz, das ist mir auch gerade werden. Ich habe natürlich auch zu meinem Hobby Progress kommen auch dazu, dass ich meine ersten beiden Runden Kill Team gespielt habe in der letzten Zeit. So. Habe ich ganz vergessen.
Ja. Meine Lamenta ist nach wie vor bei Kill Team umgeschlagen.
Wahnsinns. Das passt irgendwie nicht zu dir.
Ja, Wahnsinns Kill Team. Also. Space Marines machen echt Laune, fühlen sich echt an wie Space Marines.
Ich habe auch überlegt, Fallen zu machen, das würde die werden schnell fertig sein.
Bitte was?
Ich habe auch überlegt, Fallen für Kill Team fertig zu machen, die werden schnell fertig, da habe ich die auch noch zusammengebaut.
Ja, ja, ist auf jeden Fall, Space Marines lohnen sich. Ja, ich habe dieses Signus Demonicum, diesen Blood Angels Roman von The Horus Heresy angefangen zu hören. Bin auch fast durch jetzt. Ist richtig geil.
Ja.
Weil ich die Blood Angels ja ziemlich cool finde. Wäre auch wohl die Legion, die ich spielen würde, wenn ich Horus Heresy spielen würde.
Können die schon was an?
Noch mehr Systeme, auf gar keinen Fall. Nee, aber das ist auf jeden Fall cool, weil auch wenn Sanguinius in Action ist, das habe ich ja in den Siege of Terror Roman, hast du das ja tatsächlich öfter mal, aber so wie da ist schon,
der scheint schon
mega krass. Mega.
Also man unterschätzt es, glaube ich, dass er gut mit
sich ja auch kämpft. Ja, und wie halt so dieses Herz gebrochen wird, wo er halt mit dem Verrat gewahr wird sozusagen, weil da auch immer mal so Rückblenden sind, wie er halt, was er für ein krasses Verhältnis zu Horus hatte.
Das ist halt der auch der einzige Primarch, mit dem wirklich alle super cool waren.
Das ja,
gar keine wirklich Feinde.
Also selbst Conrad Curse konnte mit ihm normal sprechen.
Ja.
Ja. Good Guy Sanguinius, echt sehr, also plausibler Charakter so, ne? Also wo andere Leute einfach zu abgefahren sind, so Angron zum Beispiel, ist für mich so, boah,
der ist halt,
mir zu drüber.
Ja, der ist
so,
halt
relatable.
Hm? Er hat Flüge.
Ja, ja, schon, ja, aber so von der Art ist er ja halt irgendwie, weiß nicht, also.
Ja, man kann halt so mitfühlen so ein bisschen, ne? Also
man leidet halt so mit
ihm. Bei einigen Charakteren bei 40k fällt es mir halt unheimlich schwer irgendwie.
Bei Angron zum Beispiel, ne?
Man, ja, Angron oder mitfühlen. Der Khan ist auch so einer.
Nee, ich meine, man kann mitfühlen.
Ja, bei
Angron. Man leidet mit ihm.
Ja,
ja, bei Khan ist im Buch geil, aber im Hörbuch scheiße. Also
ich meine halt Khan den Khan von den White Scars.
Ach so.
Den finde ich halt.
Jagatai Khan.
Ja, Jagatai Khan finde ich halt total. Ich finde eigentlich die White Scars gar nicht so kacke und mag auch so diese ganze Kriegerehre, bla bla bla, aber ich finde ihn immer sehr, dadurch, dass er immer so in Bildern spricht und sowas, ich kann das einfach nicht mich dafür begeistern. Er
metaphert sich zu tun.
Ich habe die Knochen geworfen und ja, das magische Feuer sagt mir.
Der Wind flüstert das Lied des Untergangs.
Die Taube kackt dir heute noch aufs Dach.
Eine rote Sonne ist aufgegangen, es ist Blut vergossen.
Ein Zug ohne, ein Mann, der sich streitet mit einer Kuh an Wand, ist wie Zug ohne Räder und wird nirgendwo hinfahren.
Jagatai Khan, was sieht denn primarischen Auge?
Take the Hobbit zu ihm, egal. Wow. Ja, das war mein Hobby Progress. Haben wir noch irgendwas auf der Liste, was wir außerhalb. Ach ja, wir bedanken uns natürlich immer für alle Fanzuschriften. Von Günni zum Beispiel.
Günni!
Geiler Typ. Ja,
macht der Name, der Name ist schon Programm. Das macht
versuchen wir auch mal recht schnell zu antworten. Ja, wollen wir rein, oder?
Genau, denn heute geht es um die 17. Legion, die Helden, die Träger des Wortes, die Herolde, die großartigen Wordbearers. Und zwar die Wordbearers sind sowas wie die krassesten Chaos-Fanatiker, Priester überhaupt. Also sie sind auch irgendwo noch Astartes, also sie können schon kämpfen, aber so primär liegt deren Fokus vielmehr auf religiösen Praktiken und Kulten. Und die waren es auch mehr oder weniger oder sind ziemlich dafür verantwortlich, dass es überhaupt erst diesen ganzen Heresiekram gab. Also die sind noch fanatischer als Black Templar, dagegen sehen die noch relativ human aus. Und anders
Black Templar sind ja nur ehrgeizig.
Ja, genau.
Die sind stets erpicht.
Vor
Mitarbeiter des Monats.
Vor allem, und dazu können wir auch noch glauben, die halt, also wir müssen die halt ein Buch, das Lorger geschrieben hat, der Primarch der Worldbearers. Und die Wordbearers, die unterscheiden sich noch so ein bisschen von anderen Legionen, wie zum Beispiel die World Eaters oder die Death Guard, die sich halt so auf eine bestimmte Chaos-Gottheit fixieren. Beten die Wordbearers das gesamte Chaos und das ganze Imperium und nicht nur die vier Chaos-Götter, sondern das alles als ein gigantisches Pantheon an.
Wenn man das mal so sieht, scheint das ja viel mehr Sinn zu machen,
ja,
als sich nur auf einen zu beschränken, siehe World Eaters.
Ja.
Von wegen so, ich bin ein Hammer und ich sehe nur Nägel den ganzen Tag und da hau ich jetzt überall drauf.
Ja, aber das ist ja toll. Es liegt ja primär an den Verräterlegionen, die einer Chaosgottheit verfallen sind, liegt es ja primär am Primarchen, weil die Primarchen einfach egoistisch waren in dem Fall und einfach diesen Dämonenstamm wollten. Denen ist ihre Religion egal.
Ja, ja,
das
ja.
siehst du bei Magnus, das siehst du bei Mortarion, das siehst du bei Angron. Es geht halt darum, okay, wir gehen jetzt diesen Weg und erheben sich in Dämonenstand und lassen ihre Legion auch letztendlich ja allein.
Und die Wordbearers beachten das ja auch eigentlich so ein bisschen, wenn die auf die anderen gucken, so, ihr habt nur einen, wir haben
vier. Ihr seht nicht das große Ganze, genau.
Genau, ja, die glauben halt, sie würden es verstehen. Ob sie es dann am Ende, sind sie alle nur Instrumente der dunklen Götter, so, ne?
Ja, leider. Wobei sie da auch eine andere, zumindest am Anfang eine andere Motivation hatten, kommen wir auch noch
zu. Alles nur Instrumente der Orks, ganz einfach. Die Orks regeln alles, den ganzen Tag.
Außer dem Verkehr. Das wäre scheiße.
Immer nur grün an allen vier Ampeln.
Nur noch Mord und Totschlag auf jeder Kreuzung. Das wird auch, oh Gott.
Super.
Stell mir vor, wie so eine Schlägerei bei Asterix und Obelix, weißt du, so eine große Staubwolke, wo dann immer so
ein Arm, ein Bein raus.
Ja, ja, ja. Und dann irgendwann so ein Tisch oder irgendein Scheiß, keine Ahnung.
Fischgräte, Würfel.
Ja, und wir wollen die ganzen Astartes-Folgen, die wir jetzt machen, wenn es um die Urlegion geht, sag ich mal, immer in so einem gewissen Schema aufziehen. Deswegen sprechen wir jetzt allererstes immer erstmal über den Primarchen und um die Heimatwelt, wenn sie denn bekannt ist von der jeweiligen Legion. Also gehen wir jetzt mal ganz weit zurück, bevor die irgendwelche Chaosgötter angebetet haben. Der Primarch von den Wordbearers heißt nämlich Lorga Aurelian und seine Kapsel stürzte auf Kolchis ab. Und die Welt muss man sich so vorstellen wie, nun ja.
Der Nahe Osten.
Ja, Al-Qaida.
Nee, aber so die Pre-Heresy, also die keutische Kultur wird halt gerne so eine Art so gezeigt, wie so
Tätschling vor fortgeschritten.
Ja, mit Minaretten ganz viel und so und halt.
Ja, so wie Phönizien oder sowas. Ja. Also so Richtung Babylon.
Agrabah. Ja. Ja, das war nochmal geil. Die haben nochmal in Amerika so eine Umfrage gemacht, ob die US-Armee Agrabah
angreifen sollte. Ein taktischen soll. Schlag gegen Agrabah führen sollte. Auf jeden Fall sollen wir das machen. Okay, das ist ziemlich
krass. Einmal für alle, die es vielleicht nicht wissen, Agrabah ist eine fiktive Stadt von Disney. Also, blöd, die anzugreifen. Disney
World
ist gar nicht so groß. aber es ist halt... sehr, sehr trockener, eine Welt, die fast fünfmal so groß ist wie die Erde und auch fünfmal so lange braucht, um sich um die eigene Achse zu drehen und dem, was in die Tage und Nächte auch fünfmal länger als ihr terranisches Äquivalent. Und diese Welt ist halt auch gezeichnet von extremer Trockenheit.
Und diese Wüsten überzogen den Großteil des Hauptkontinents und so siedelten sich die Zivilisationen dort entlang der Küste an.
Hatte auch so einen Megakontinent nur.
Genau, eine große Kontinentalplatte und so ein bisschen drumherum. Und die planetare Hauptstadt Varadesh war so die wichtigste darunter. Und diese Stadt wurde auch genannt die Stadt der grauen Blüten.
Zurück in Marrakesch.
Ach. Ja. Ja. Bangladesch zeichnet sich vor allen Dingen durch seine günstige T-Shirt-Produktion aus.
Die war ein ganz großes Business.
Also Lorger wurde als Näher aufgezogen.
Als Näher aufgezogen. Unfair.
Auch bekannt als die Stadt, wo das Lachen der Kinder starb.
Wo heißt die Stadt denn so?
Naja. Ja, Felix, erzähl doch mal ein bisschen was.
Rund um Koises waren ziemlich viele Weltraumraumschiffe, Friedhöfe vor allem. Auf dem Planeten selbst gab es einige abgestürzte Stellen, wo auch so ein riesiger Wurm drin war, für den Lorga mal ausgezogen ist und den kaputtgeschlagen hat. Die Raumschiffe allesamt waren Zeugen des Zeitalters der Technologie, aus dem Krieg der Menschen gegen die Männer aus Eisen. Und vor Lorgas Ankunft auf dem Planeten führte ein kleiner Kult aus religiösen Fanatikern, führten verschiedenste Kulte aus religiösen Fanatikern unermüdlich Krieg gegeneinander. Also es waren immer hin und her zwischen verschiedenen Stämmen. Einige waren ein bisschen mehr zu einem gewissen Chaosgott hingezogen, andere zu dem anderen.
Aber ohne das wirklich zu wissen. Also ja, die haben irgendwas angebetet und war halt, Religion spielte einen großen Teil.
Das war ein Riesending, ja.
Ja.
Und
ich muss immer so ein bisschen denken, wie an die Folgen der bei Life of Brian, die dann irgendwie alle anders
sehen. Ja, genau.
Ah, das ist eine Flasche, ah, seine Sandale, und deswegen auch wie Fresse hauen.
Ja, genau. Wir sind die Volksfront von Judäa.
Du musst der Messias sein und ich muss es wissen, denn ich bin schon einigen gefolgt.
So, genau das definiert das Ganze ganz schön. Also da gab es ordentlich auf die Fresse von wirklich krassen religiösen Fanatikern, die sich gegenseitig immer in die Gurgel gegangen sind und, ja.
Und der Primarch dachte sich dann irgendwann, ja, reicht jetzt, wir beten jetzt alle das Gleiche und ich verbreite diesen Glauben und einte als ein Mitglied einer neuen Priesterkaste den Planeten Keuchs unter sich und hatte dabei stets Visionen von einem Goldenen und seiner Ankunft aus Keuchs. Schlecht im Imperator.
Und einem roten Einäugigen.
Ja, das auch, stimmt.
Das ja, auch, ja. Der hat immer von beiden geträumt.
Am Anfang nur von einem und dann kam der zweite.
Deswegen war der auch immer relativ dicke mit Magnus. Also die kamen auch sehr gut miteinander klar. Also Lorga war halt ähnlich wie Conrad Curse, halt auch so latent psionisch.
Oh, der Rot ist der
Goldene. Das ist oder? Halt irgendwas, das steuert.
Ja, aber Conrad Curse wusste schon ziemlich genau, dass er psionisch ist.
Ja,
der hatte ja schon eine ziemlich definierte Gabel, so, ne?
Ja, Lorga nicht, aber es lief halt ähnlich ab. Also, ja.
Aber mehr so Vision. Ich glaube, so latent psionisch sind, glaube ich, alle Primarchen, ne? Mit so einer gewissen.
Ja, das machen konnte.
Empfindlichkeit, glaube ich.
Ja, möglich, also wäre naheliegend als so des Imperators.
Ja,
aber so, dass du diese Vision hast, das haben wir nur. Ja, genau. Conrad hast du noch, Sanguinius hat's glaube ich auch noch.
Ja, das war's.
Und das war um Lorga halt. Also.
Zaubern kann Magnus.
Nur.
Und später machen kann Korax,
stimmt, das ist auch psionisch.
Ja.
Dass der sich komplett verschleiern kann. Aber das sind halt genau, das ist eher so latent.
Ja, also ja? Es ist jetzt nicht so wie ein Skripter, der so einmal so.
Genau, das kann ja auch nur Magnus.
Aber später als Dämonenprimarchen können das ja noch ein paar
Mal. Ja, du Gott, da können die noch ganz andere Sachen.
Ja. Wo hier Fulgrim diese Besatzung von dem Warhorn-Titan in eine riesige Fleischpeitsche verwandelt. Ja. Also, oh scheiße, Warhorn-Titan und Fulgrim so.
Geil, Warhorn-Titan.
Und dann kommt er, die blähen sich alle mega auf. Schwellen an.
Schwellen an. Vorne, Voldemort. Ja, warte, genau.
Ja. Letztlich kam dann der Imperator auf der planetaren Oberfläche an und Lorga erkannte seinen Vater direkt und erkannte auch, es war der Typ aus den Visionen.
Sie kennen mich vielleicht aus Filmen. Ja.
Sie kennen mich vielleicht aus Filmen. Und erkannte ihn gleich, es war der Typ aus der Werbung.
Ich habe damals die Rocher-Werbung gemacht, wegen meiner Rüstung.
Ich war die goldene Kugel.
Meine Rüstung. Dafür stehe ich in meinem Namen.
Hallo, Herr Kaiser! Oh, ich muss mal wieder bei Papo bei Facebook schreiben.
Ja, stimmt.
Vielleicht kennen Sie mich auch unter meinem anderen Namen, mit dem ich ganz groß Karriere gemacht habe.
Dieter Thomas Heck.
Morden, dann ist Kerl. Und Dieter Thomas Heck ist Imperator, ich wäre dabei.
Das finde ich auch gut.
Ihr Dieter, ihr Thomas, ihr Heck.
Bock auf Krieg, vertraue auf Auramid. Das Zitat dürfen wir verwenden, weil das haben wir selber jetzt erfunden.
Geil. Geil.
Großer Kreuzzug darf diese Woche nicht mehr gewählt worden.
Ich glaube, es wird neue T-Shirts geben. Ich meine ja nur, vielleicht. Jetzt machen wir auch ein Motto.
Möglicherweise.
So, Psionika ist er auch.
Ja.
Der Glaube, den Lorga gepredigt hat, wurde dann natürlich 1:1 auf den Gott-Imperator umgemünzt und die imperiale Wahl, beziehungsweise den imperialen Glauben. Und es gab ein riesiges Fest für den Imperator, was ein paar Jahre angehalten hat. 1, 2. Die dem Imperator, wie?
Nee, nix, ist gut.
Die dem Imperator aber schon damals irgendwie sehr missfielen.
Ja, das findet, ein Typ findet sowas scheiße, der auf Ulanor ganze Kontinente planieren lässt, um da Parkplätze zu machen.
Ich mache jetzt eine Parade, mach mal Platz. Wie ihr feiert? Nee,
das geht gar nicht. So Verehrung von Helden und bla bla bla. Das ist ja eine gottgleiche Verehrung. Ah, Ulanor lässt die kommen. Nein.
Ich bin kein Gott. Ich zauber mich jetzt mal hier und sag dir das ins Gesicht.
Ich glaube, es kommt auch daher, weil Uli ist einfach der. Uli ist der Ballermann. Oder die Schingenstraße des 40k-Universums.
Ich hätte aber auch direkt am Horster Dreieck. Da kommst du von jeder Richtung gut ran.
Schön, wie die Jungs da Uli fahren. Ah, geil.
Schön hier.
Ballermann auf
Uli. Mit so ein Party-Saufhelm und so ein Fashion-Motto-Shirt.
Super.
Mein Prügel fürs Imperium.
Lorga hat sich dann das Kommando über seine Legion irgendwann geschnappt und sie umbenannt in die Träger des Wortes, die Wordbearers.
Und wie hießen sie vorher?
Imperial Heralds. Davor sind sie Imperial Heralds.
Die imperiale Harald.
Sie waren auch die. Genau, sie waren die imperialen Harald.
Imperiale Harald. So, jetzt zeigen sie Elektrotechnik aus Bottrop.
Ich dachte, das Schloss aus Herne.
Das geht auch.
Was hast du vom Stuhl gefallen?
Aus Herne? Da gab es mal so einen Film mit Westernhagen. Der teilweise auch in Herne spielt.
Wie hieß denn der Film?
Westernhagen.
Scheiße.
Westernherne.
Ah, scheiße, wie hieß der? Dingskirchen gegen den Rest der Welt.
Westküste von Herne.
Und am Dödel wird gejodelt, oder?
Am Dödel wird gejodelt.
Dirndl. So.
Ja, das ist dumm. Na gut, solange Nils noch überlegt, wie der Film mit Westernhagen
ist. Machen wir mal weiter.
Theo gegen den Rest der Welt.
Ah,
cool. Für Finger gegen Willi, verstehe.
Meilenstein.
Perl der Filmgeschichte.
Ja.
Fünf Finger gegen Willi mit Marius Hesse.
Hey, ja,
ich meine. Säcken in Schornstein.
Was passiert?
Die deutsche Spielfilmlegende.
Ich glaube, der erste Satz in dem Film war, Westernhagen, also Theo wird gefragt, wer er denn ist. der wacht irgendwie besoffen irgendwie auf dem Flur auf oder irgend so ein Scheiß oder irgendwo, wo er gerade rumliegt. Und dann gucken wir so, der Schänder von Herne.
Oh Mann.
Okay.
Super. Würde ich jetzt nicht auf der Visitenkarte gedruckt haben.
Der Schänder mit dem Ständer oder der Schurke mit der Gurke.
Der Rächer mit dem Becher.
Der Schurke mit der Gurke.
Ja. Otto Walkes hat zeitlose Witze gemacht.
Ja.
Und bereust es jetzt schon?
So, das ist alles richtig witzig. Und dann hast du irgendwie blöd.
Ach, es wird Spoiler geben.
Ja. Felix, du hast auch noch einen Absatz.
Ich habe
noch
einen Absatz.
Okay. Das schaffst du.
Wir schaffen es dadurch. Und dann hat Logger hat schon die ganze Zeit religiöse Texte neu geschrieben, neu verfasst. Und darunter hat er auch geschrieben, dass Lectio Divinitatis, die imperiale Bibel, welche dann den Grundstock gelegt hat für den imperialen Kult der nächsten 10.000 Jahre.
Ja, das ist sozusagen der Grundstock für das Imperium, was wir in 40k heute kennen. Religiöse Fanatiker.
Genau. Tja, Ironie der Geschichte. Ja. Warhammer 40k ist voll von ironischen Begebenheiten.
Ja, das ist
manchmal subtil wie ein Tritt in die Eier.
Die Bibel, also das Buch, was er geschrieben hat, das hat doch auch jeder von seinen Brüdern bekommen.
Ja, und das wurde vor allen Dingen stetig erweitert, ne?
Ja, ja, natürlich, aber so das, ja,
anfangs war das ja nur in dieser Keilschrift von Kolchis verfasst, glaube ich.
Ja.
Genau. Das hat ja jeder Primarch als Geschenk
bekommen. Ach so, ja, ja, das auch.
Das ist eigentlich.
Und die Kommen,
ja, ja, genau.
Und das extra bekommen mit Haut?
Ja, ja, genau, irgendwie alles so. Slavisch war doch lebende Menschenhaut oder sowas? Ey, Quatsch, Fulgrim meine ich jetzt.
Ja,
irgendwas. Fulgrim hat das später nochmal bekommen, irgendwie gebunden in lebendige Haut oder
das Buch Lorga hat er bekommen. Lorga hat dann nochmal ein zweites Buch gemacht in Bezug halt auf den Glauben oder auf die Religion, in Bezug auf die Chaosgötter und ist damit halt der Verfasser des imperialen Glaubens, also das Manifest für den imperialen Glauben, als auch das für das Chaos.
So war das.
Genau, das Buch Lorga hat er auch stetig erweitert. Das war
genau,
so krass.
Wie die Mona Lisa.
Das ist im Roman teilweise, dass er gar nicht mehr aus seinen Gemächern kam und einfach ständig die geupdatete Version rumgeht.
Deshalb wie mit Leonardo da Vinci und der Mona Lisa. Wird er so lange lebt, wird er dran arbeiten.
Hier kurz eine Klappe der Tür auf, Buch kommt raus, Klappe wieder zu.
Ja.
Ich hab gesagt, ich muss auf die Tür, wenn ich alleine in meinem Zimmer schreibe.
Ja, und Während seiner Zeit auf Kolchis hatte Lorga auch so eine Ziehfahrte, richtig?
Genau, also wie die meisten Primarchen.
Kommt immer mit euren beiden Farben durcheinander.
Also blau und grün. Also
blau und grün.
Ja, bei so
eine Blau-Grün-Schwäche.
Ja, und ich habe eine. Erzähl keine Scheiße. Ich habe eine Blau-Grün-Schwäche.
Bei dem, einfach eine Schwäche.
Nee, bei dem gedimmten Licht kann das irgendwie alles sein.
Das ist hier gerade sehr romantisch. Haben wir jetzt ein Feuerzeug? Hier, guck mal, Felix hat nämlich die Astra Militarum-Kerze noch mitgebracht.
Genau, bring uns aber in der
Spiel. Ich such mal, während du hier ein bisschen weiter erzählst. Bin ich danach dran? Nee, noch nicht. Gut.
Corferon, wie die meisten Primarchen, bis halt auf die ganz Verhassten, hat er auch Lorgan Ziehvater, und zwar Corferon. Der war jetzt nicht so wohlwollend und liebend wie zum Beispiel der Ziehvater von Dorn oder
Angron.
Also er hat ihnen eine gewisse Weise von väterlicher Zuneigung geschenkt, aber halt auch sehr brutal gewesen und sehr, sehr, mit sehr viel Schmerz erzogen. Und ihn halt zum Priester gemacht, weil Corferon kein Lord war oder König oder sonst irgendwas, sondern halt primär Priester, wie halt die meisten auf Kolchis Priester waren.
Alle Priester.
Und er hat auch Lorga dazu motiviert, seine Visionen als religiöse Erscheinung und Vision eines Gottwesens zu predigen, und daraus ist dann halt erst der Kult entstanden um Lorga herum.
Ach, krass.
Der ist so motiviert, so geschubst, so, ja, mach mal. Der wird ihn auch öfters noch motivieren.
Der wird auch öfters motivieren.
Nö, der hat ihn
dann noch eine Fortsetzung.
Corferon wurde dann später ähnlich wie zum Beispiel die Mitglieder von den Dark Angels auch zu so einem Space Marine-artigen Charakter. Also konnte kein vollwertig Astartes werden, hat aber Upgrades bekommen und USB-Anschlüsse, also so
cool. Ja, der ist noch nicht verpackt bekommen, also der war schon viel zu alt.
Der war viel zu alt.
Viel zu alt. Also mit Abstand.
Mit Anlauf viel zu alt, ja.
Deswegen finde ich es auch so krass, dass das funktioniert, aber es hat ja immer wieder funktioniert. Oder genau. Es wird ja immer wieder funktionieren.
Und war halt auch trotzdem immer eine gewisse Respektsperson in der Legion, also wurde auch öfters mal darauf angesprochen, aber er hatte halt immer was zu melden.
Aber dafür kann ich das hier.
Wirklich? Das ist ein Podcast für alle Zuhörer. Nils hat gerade seine Hose ausgezogen und uns sein Hinterteil gezeigt. Er nannte es Uranus.
Den hast du noch nicht gebracht. Ich bin gerade krass.
Ja, der ist auch ziemlich für den Arsch.
Den wiederum hast du schon öfters gebracht.
Ja. Aber er funktioniert auch noch. Genau, also der wird das Spiel dann halt auch noch dazu bringen, sich die Chaosgötter anzuschließen, weil er halt schon immer die Chaosgötter angebetet hat. War sich dem wohl halt auch bewusst, also der hat sich zum Beispiel auch immer beim Imperator, wenn der Imperator zugegen war, hat er sich schön zurückgehalten.
Kofferman hat auch irgendwann, sitzen die beiden auf Kolchis, unterhalten sich und Lorca erzählt wieder von seinen Visionen von dem einen und seinen Plänen mit dem einen und Kofferman sitzt daneben, macht das Zeichen der vier, wie die auf dem Planeten genannt werden, die Chaosgötter und misst so, okay, ich lüge jetzt meinen Ziehsohn an, aber verrat sie nicht, bitte, hoffentlich hat es nicht gesehen. Also er fällt nie von seinem richtigen Glauben ab, genau. Bleibt da dran.
Selbst unter diesem Imperator-Kult, schon ein Prä-Imperator-Kult auf Kirche, das hat er immer noch an die Fähre ausgedrückt.
So ein bisschen so in der vorgehaltenen Hand aber, ne?
Genau.
So
selbst
zum Beispiel auch zu der Zeitpunkt ein Top bei Erebus, der sich dann halt auch irgendwie so ein bisschen rausmanifiziert hat. Den kommen wir auch noch, das ist ein richtig geiler Typ. Oh. Hey, ohne den hätten wir kein Hobby, also das.
Ja.
Freundlicher Typ, viel Lachen.
Ja. Immer ein Lächeln auf den Lippen.
Geile Tattoos. Also wie wir eigentlich.
Top-Typ.
Eigentlich wir. Immer am Lachen, geile Tattoos.
Religiös verblendet.
Religiös verblendet, immer viel Spaß zu haben, der Gute. Das funktioniert schon ganz gut.
Ja, abschließend zur Heimatwelt jetzt nochmal, was so danach passiert ist. Ne? Ich weiß nicht.
Ja, Kolchis wurde ja... nach der Offenbarung so der Häresie von den Ultramarines... klassifiziert zum Chaos dazugehörig, so klassifiziert dieser
Makel befleckt
oder so, ja genau, man kann auch, ja doch, genau, der Planet wurde halt von den Ultramarines aus dem Orbit mit Zyklontorpedos bombardiert, wodurch dann der Planet zerbarst.
Ja, weil der war krass trocken und hat zum Teil so richtig tiefe Erdschluchten und sowas. Mhm. Das waren dann so tektonische
Sollbruchstellen.
Ja, sozusagen, ja.
Das ja, so komplett oder ja, nahezu komplett gezogen von so krassen Canyons. Mhm. Und wenn da halt was reingeht.
Oder irgendwie sowas wird es genannt. Genau.
Na, dann knallt es halt natürlich ordentlich. Und
macht einen auf Cardio und pustet auseinander.
Aber das passiert halt erst nach der Heresy, ne?
Ja, ja, ja.
Da dachte ich nur, dieses Heimatwelt-Thema einmal abzuschließen.
Ja, genau. Und
so danach, falls ihr euch fragt, was macht eigentlich Kolchis im 40. Jahrtausend?
Falls ihr euch jetzt gedacht habt, geil, ich will eine Inquisimanda-Kampagne auf Kolchis machen in 40k, was die
Stämme
jetzt
machen.
Falsch gedacht, diesen Planet gibt's nämlich nicht mehr.
Genau, beziehungsweise es gibt ja nur noch Trümmer davon, also die rumschweben. Der Ort.
Alderaan-Style.
Ja, so ein bisschen Alderaan-Style. Oh mein Gott, hier ist es!
Das ist Caliban-Style, wo es halt ohne geile Festung.
Ja. Oder Nostramo-Style.
Oh, die auch, die haben irgendwie alle Verräter.
Ja. Nostramo, da sind sie doch bei den Nightlords in der Trilogie auf dem einen Trümmerstück und finden dann noch so Teilchen.
Bis auf den von Ankron, den hat er selber kaputt gemacht.
Ja, gut.
Ja, die Trümmer von Kolchis werden auf jeden Fall unter, also der Aufenthaltsort wird geheim gehalten, wo das genau ist. Quasi aus den Karten getilgt.
Kamener Kreuz.
So, wahrscheinlich. Kamener Kreuz. Grüße gehen raus.
Oh,
warst du jetzt auch gerade unsicher, ob das deine Farbe ist? Oder
ja,
ob das
ich immer gerade überlegt wäre.
Werden rot.
Ja, kommen wir also zu den Wordbearers. Wenn man vom großen Kreuzzug und von der ursprünglichen Vision des Imperators für das Imperium der Menschheit ausgeht, hielt der ja nicht so viel von Religion und die imperiale Wahrheit, wie sozusagen der Grundsatz genannt wurde damals, hat halt Religion als solches komplett abgelehnt und im Prinzip auch unter die Todesstrafe gestellt. Ne?
Ja.
Außer die Marsianer, die hatten natürlich nochmal eine Extrawurst, so, die durften trotzdem ihre Toaster anbeten. aber im Großen und Ganzen hatte der Imperator und seine Primarchen nicht viel für Religion übrig. Das ist nochmal ganz wichtig, das nochmal ins Gedächtnis zurückzurufen, wenn wir über die Wordbearers sprechen. Wollen wir ein bisschen was zur Heraldik sagen? Also, die Webbearers hatten ursprünglich mal graue Rüstung und ihr Symbol war einfach so ein offenes Buch. Eigentlich ganz einladend.
Flammt.
Oben. Flammt, ja, so brennt.
Eine Flamme drinnen, oben drauf, so.
Ja, die brennende Wahrheit.
Quasi, ja, genau. Wir sind die, die, sag ich mal, die Wahrheit tut weh.
Träger des Wortes.
Ja. Ja, und, ist halt aber ein bisschen schwierig, ne? Buch, Flamme, brennende Bücher.
Ja, klar. Machen die Worldbearers selten und Bücher verbrennen?
Eigentlich habe ich nie gemacht.
Haben die nie gemacht?
Nein. Ja.
So, Felix guckt gerade ganz komisch an.
Nur die Falschen.
Also das Ordenslogo sollte jetzt eigentlich kein Pogrom darstellen, sondern eher so die Wahrheit verkünden. Aber okay.
Ja, aber wenn man über die Worldbearers vor allen Dingen in ihren Anfängen spricht, muss man natürlich auch über die Imperial Heroes sprechen. Das ist, wie gesagt, die Legion, bevor sie mit Lorga vereint wurde. Und die waren schon auf Terra auf die Jagd auf religiöse Fanatiker spezialisiert. Was ja auch wieder zeigt, wie ungern der Imperator Religion gesehen hat. Der war halt eher am Materialismus interessiert und an dem, was wirklich ist und nicht an dem, was man sich irgendwie ausdenkt. Wenn man dann später erfährt, weil er wusste ja von den Chaosgöttern, hat das ja auch alles seine Gründe, warum er das von der Menschheit fernhalten wollte, so ein Quatsch.
Und hat er das nicht kommen sehen.
Ja,
hat er das nicht kommen sehen.
Ja, klasse Typ. Ja, und das Witzige bei den Imperial Heralds ist, die haben also großenteils auch aus religiösen Fanatikern und aus ihren Feinden dann sozusagen rekrutiert. Wobei der religiöse Aspekt durch die imperiale Wahrheit ersetzt wurde. Aber dieses Vertreten der imperialen Wahrheit wurde dann sozusagen mit dem gleichen Eifer vertreten, wie ein religiöser Fanatiker sozusagen seinen Glauben vertreten würde. Ne? Da beißt sich die Schlange selbst in den Schwanz.
Das sag ich zweimal nach.
Ja, genau. Und wie gesagt, das Skript ist von Santa und da hat er ganz auf Arminius und Vlad Tepes hingewiesen. Das sind ja wirklich real existierende in der Vergangenheit Persönlichkeiten, bei denen das auch so ein bisschen war, dass sie sozusagen vom Feind geraubt wurden in ihrer Kindheit und später haben sie sich dann gegen ihre Zieheltern gewandt.
Genau, ja. Das hat man halt in der Geschichte ganz gerne gemacht, weil das hat halt zwei Vorteile, wenn du halt so die Kinder von deinem riesigen Feinden mitnimmst und erziehst. Also zum einen, kurzfristig bleibt halt der Gegner dann erstmal auf Linie, weil du seine Kinder als Geisel hast. Und auf lange Frist kannst du halt die Kinder erziehen, wie du im Suff charakterlich. Und wenn, anschaulich durchformen, wie du es gut findest, und die dann wieder einsetzen. Das mit dem Einsetzen war bei Astartes natürlich nicht der Fall, also nicht möglich, weil es dann halt ein fucking Astartes. Aber du kannst dann halt so zeigen, guck mal, was unsere größten und kühnsten, fehlgeleisteten Feinde sind jetzt unsere größten Vertreter unserer Wahrheit. So schlecht können wir ja gar nicht sein.
Ja. Hat bei Minus ja auch ganz gut funktioniert, bis es geknallt hat.
Bei Vlad Tepes auch, der hat dann auch
die Türen gekillt. Also. Ja, sicher.
Und gefehlt.
Und gefehlt, ja.
Das der war richtig so.
Der hat überhaupt gar keinen Bock mehr auf den Scheiß.
Das ist auf jeden Fall keine Fehlentscheidung von ihm.
So, okay.
Ja.
Den Blick, den Sander mir gerade entgegenwirft, den.
Alter, das war.
Selten. Sehr selten.
Das war ein bisschen stolz.
Yeah. Das war so. Ist jetzt kein Top 10 mehr, das ist jetzt noch
was war,
Nummer 11.
Das war. Wissen wir, da uns gestiegen. Ja, was man auch noch erwähnen könnte, zu der Zeitpunkt haben sich halt auch schon zum ersten Mal bei den Worldbearers Ordenspriester herauskristallisiert.
Ja.
Die wurden nur anders eingesetzt. Also man hat die halt sehr, sehr, sehr weltoffen designt mit ihrer Knochenmaske und der schwarzen Rüstung und
zum Feind. Ist die Knochenmaske die wirklich von dem? Und die schwarze Rüstung? Wenn du zum Beispiel die Betrayal at Calf Box, da sind die Ordenspriester ja in Legionsfarben.
Ja, beim Roman waren ja irgendwie
und, schon was Schwarze. Der dunkle Apostel Erebus hat ja auch eine rote Rüstung.
Ja, ist auch der erste Captain.
Ich glaube, diese schwarze Rüstung Knochenhelm, kommt das nicht von den Blood Angels mit ihren Wächtern?
Auch wirklich.
Weil das war meines Wissens die, wo auch die Ordenspriester sozusagen diesen Aspekt des
Moral überwachen.
Moral und Anstand waren sozusagen. Und ey, wir gucken jetzt, dass ihr keine Skriptoren mehr seid oder beziehungsweise eure psionischen Fähigkeiten nicht mehr benutzt habt.
Das kann auch sein.
Ich glaube, dieses Knochenmaske und schwarze Rüstung kommt tatsächlich von den Blood Angels. Ich kann aber auch falsch liegen. Aber ich glaube, dass Ordenspriester, das Crucius Arcanum kam von den Wordbearers.
Genau, ja.
So, aber ich glaube, bei denen waren tatsächlich Ordenspriester in karmesinroten Rüstung und nicht in
Das kann sein. Es war wohl auch
nicht selten. Die Knochenmaske ist, glaube ich, erst beim Codex Astartes richtig entstanden.
Würde auch praktisch sein.
Kam dann von den Blood Angels.
Also es war auch wohl auch nicht selten, dass ein Ordenspriester gleichzeitig auch Captain war.
Ah, okay, ja.
Also wie zum Beispiel jetzt Erebus, der ist ja irgendwo bis zur Ordenspriester und erster Captain, ja. Hast du nicht gesehen. Und deren Aufgabenfeld war damals ein bisschen anders. Also im 40K ist ein Ordenspriester eher primär so ein Moralding und so eine Weltanschauung hochhaltende Distanz für innerhalb des Ordens. Und damals war halt der Ordenspriester mehr oder weniger so ein Zeuge Jehova Klingelputzer Typ. Also der ist halt zu Gegnern hin und hat denen halt gezeigt, so, wir sind so toll, wir sind so groß. Hat denen halt so einen vom Pferd erzählt. Und das hat aber auch nicht so selten geklappt, weil wenn so ein 2,5 Meter Kerl in Cerberus gesagt, das ist geil, was wir machen, dann findest du, dass das geil ist, was wir machen. Ich find's auch
geil. Und der Typ hat ja immer gedroht mit, ey, ihr kommt zu uns,
oder wir bringen euch alle um.
Und dann, you can choose.
So, ihr habt die Wahl. Entweder geht's euch gut.
Lorgar hat halt
oder nicht.
Lorgar hat parallel auf Keuch ist ja genau das gleiche gemacht. Er ist auch von Stadt zu Stadt gelaufen, getingelt, hat geklopft und gesagt, hallo, mitkommen oder sterben.
Ich bin jetzt euer Rasputin.
Und jeder, der Nein gesagt hat, wurde verbrannt.
Ich habe zwei Song-Ideen.
Meins. Nein.
Nee, ich hab schon einen Song, der passt perfekt.
Ja, Lorgar stand an der Spitze der Wordbearers, auch schon zu der Zeit, als sie noch Loyalisten waren. Ja, das ist sehr gut, dass du auf dich zeigst, weil du hast auch gerade meinen Part übernommen.
Also, siehst du? Ich bin so dumm.
Nee, deswegen mache ich jetzt gerade mit deinem Part weiter.
Siehst du
das? Aber es ist schön, dass du alles
trotzdem, dass ich grün und blau nicht auseinander
habe. Ach Mann, deswegen markiert.
Das muss das Licht sein.
Ja, warum hast du das Licht sein?
Ja, weil es einfach sexy ist.
Ja, trotzdem. Also auf jeden Fall. Lorgar war...
Ja, man scheint nicht den
Geil, jetzt sehen wir das ja wieder.
Das ist ganz schön viel Text, den du gerade übernommen hast.
Ja, weil mein Text wurde ja auch
tut mir leid,
ist mir weggenommen. Ja, geil. Okay, gut,
pass auf. Wir können das halt trotzdem teilen.
Ja, mal kriegen wir schon irgendwie wen. Also Lorgar stand an der Spitze der Wordbearers auch schon zu der Zeit, als sie noch Loyalisten waren. Und war halt so eine Art religiöser Führer, so der Messias oder was, keine Ahnung, kann man das so sagen? Ja, ne? Geht das schon ganz klar eigentlich? Also, ja. Der Prophet, ja, genau. Und der hat halt sehr, sehr sorgfältig die von den Wordbearers eroberten Welten indoktriniert im imperialen Glauben halt natürlich. Ne? Also das ist natürlich ein tief in der Gesellschaft verankert wurde, also hat halt dafür gesorgt, also, ne. Das war jetzt so, ja, Freunde, alles, was ihr vorher gemacht habt, ist natürlich schön und gut. Vergesst das aber mal.
Macht das mal nicht mehr.
Ich habe nämlich jetzt hier das Neue Testament. Und das ist viel geiler. So. Oder was auch immer, keine Ahnung, oder Version 1.2 von eurem Scheiß.
Jesus of Crack.
Jesus of Crack?
Die Bibel 2, jetzt mit Dinos.
Die Bibel 2, oh mein Gott, er ist zurück.
Jetzt wird zurückgekreuzigt.
Payback ist gut.
Ja, es gibt Punkte. Bei Aral und vielen anderen.
Sehr schön. Sandra, wie sieht's bei dir aus?
Jetzt weiter mal.
Ja, wo waren
wir? Blau ist deine Farbe.
Ja, jetzt siehst du das hier wieder. Du musst.
Wie ist ja der Vorteil natürlich mehr Zeit, um meine Kontrollen bewältigen.
Okay. Dies erfordert natürlich sehr viel mehr Zeit, um eine Welt konform zu machen.
Hast du gerade Fliege erschlagen?
Ich habe eigentlich versucht, einen Take zu machen, damit er das besser schneiden kann, aber nicht.
Weiß ich, wollte ihn aufregen.
Ja, gut, scheiße. Ja. Dies erfordert natürlich mehr Zeit, um eine Welt konform zu machen. Was jetzt halt auch nicht so geil ankam, weil die Webbürste dementsprechend langsam vorangekommen sind, haben es allerdings geschafft, dass von denen keine einzige Welt wieder aufgemuckt hat, nachdem sie erstmal weg
waren. Das war halt bei tatsächlich vielen anderen Legionen das Problem.
Dass sie halt dass oft halt wieder zurück mussten.
Und sehr effektiv das Ganze übernommen haben, aber wenn sie dann zwei Systeme weiter waren, haben die angefangen wieder zu rebellieren. Weil ich sag mal, so eine Primarch und die Astartes sind ja sehr inspirierend und ja geil, Imperium, aber in dem Moment, wo dann das Administratum da eingesetzt wird und irgendwelche Bürokratenschnarchnasen die Führung übernehmen.
Ja, dann müsste man das ja eigentlich sinnvollerweise so angehen, dass quasi zwei Primarchen in einem Boot sitzen oder beziehungsweise, dass man halt seine Truppe irgendwie spaltet. So,
es wird eine Garnison da.
Genau, aber eine ordentliche, wohlgemerkt. Erstmal erobern,
dann gleich weiter, den nächsten und so weiter und so weiter.
Wow, wurde ja auch.
Das hätte man immer noch, ja, klar, aber so hätte man das ja, besser regeln können.
Ja, aber dem Imperator ging es halt aber auch viel ja um Fortschritt und der wollte ja wirklich in.
Er hat nur den Highscore gesehen. Erobert, ja, einfach später alles wieder weg, egal.
Der Macarius Crusade, den wir auch besprochen haben, der einfach wahnsinnig viele Welten erobert hat, aber es sind halt auch massig Welten wieder zurückgefallen.
Du rennst halt einmal so durch und
trotz seinen Garnisons.
So ein bisschen wie mit Alexander, dem Großen damals. Sobald der Tor war, ist halt auch alles zusammengefallen. Also sie haben im Arsch wieder alles eingerissen, was wir vorne aufgebaut haben. Und das ist bei den Webfarers nicht passiert. Also da blieben halt alle auf Linie. Nur halt im Sinne von Imperium, also imperialer Glaube, imperialer Wahrheit sind halt zwei Paar Stiefel. Falsch auf Linie. Das kam dann irgendwann, sammelt sich das so Unwollen ganz massiv und dann wurde halt ein Exempel statuiert auf der Welt Kur. Kur war eine Welt, die die Webfarers konform gemacht haben und auf Kuren bauten sie ihre perfekte Stadt Monarchia. Das war halt so die Blaupause für, was die Webbearers als die perfekte imperiale Stadt gesehen haben. Also riesig groß, riesen Vatikanstadt-Ding, war so ein bisschen wie Terra dann später war.
Das ist halt interessant mit diesen ganzen Minaretten und diesen
Massen. Genau.
Das, ich habe das Hörbuch gelesen.
Also, du hast das Buch gehört.
Das Buch gehört, genau. Als ich gerade in Sarajevo war, und das ist ja tatsächlich die Stadt mit den meisten Moscheen in Europa. Und unser Hotel lag auch auf so einem Berg und das war auch krass zu überblicken. Ne? Das ist so echt so diese
inspiriert.
Und auch morgens, damit sie nicht alle zeitgleich rumbrüllen, haben die halt so zeitversetzt, diese Morgenansprachen
das
gemacht. Und so. Das war ziemlich abgefahren und das war cool, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt dieses Hörbuch gehört habe. Weil ich dachte so, ja, schon abgefahren, so wenn Religion so verankert in so einem Stadtnetz ist, was du in Deutschland eigentlich gar nicht mehr hast. Ja. Ne? Was ja auch gut ist, aus meiner Meinung nach.
Ich finde das auch ganz gut, in post-religiösen Zeiten zu leben, aber das. Ja.
Denkst du, kommt alles wieder.
Ach, mach ja Scheiße. Alles kommt wieder, nur meine Haare nicht.
Ja, ob politisch radikal oder religiös radikal, ist dann auch egal.
Ja, weiß nicht.
Irgendwas kommt.
Ich finde das ohne Beschneidung toll. Egal, wir schweifen ab. Dann wurden, also um mal ein Exempel zu statuieren, wurden halt dann gerade zu dieser Welt dann zum einen Good Guy Malkador geschickt und die
Good Guy Malkador.
13. Legion, welche sind das Ultramarines?
Ja.
13. Legion.
Bei Malkador kannst du aber auch gerne noch sagen, Malkador.
Der Kuttenkasper?
Der Schellenfänger.
Der Schellenfänger. Wird er ja noch.
Der Schellenfänger von
Arnhem. Der Buckelfisch vom Imperator.
Der Ursympath. Ich lese gerade Alfarius übrigens immer noch. Ich lese immer noch. Es tut mir leid, es hat nur 52 Seiten. Durch den Umzug komme ich einfach gerade überhaupt nicht zum Lesen.
Ja, aber das ist der Witz dabei. Alfarius, ne?
Ja, genau.
Und so, ne? Den denkst du sowieso, ja, easy. Und dann auch einfach.
Also da wird Malkador halt auch immer geil beschrieben, als so heftig unsympathisch. Einfach ein ätzender Typ irgendwie.
Das ist einfach ein Arsch.
Ja.
Und die sind da halt Angeschlüsse gekommen, haben haben sehr grob evakuiert.
Grob
evakuiert. Und dann halt erstmal so alles weggemörtelt, was halt irgendwie.
Du meinst grob schlechtig.
Es gibt ein Wort aus dem 30er Krieg, das nennt sich Magdeburgisieren.
Mhm.
Das bedeutet, eine Stadt komplett den Erdboden gleich machen. Das wurde da halt gemacht. Also
Magdeburgisieren.
Ja. Es wurde also nicht nur Monarchia zerstört, es wurde halt so krass bombardiert, dass die Ozeane verdampft sind. Also es wurde wirklich
immer halt.
Leute sind blind geworden.
Da wurde dann richtig reingeguckt.
Leute sind blind geworden, ein wichtiger Charakter ist blind geworden.
Diverse Augen sind geschmolzen.
Als die Webbearers davon erfahren haben, sind sie halt so schnell wie möglich angekommen. Lorga hat Wut im Brand, Michael hat zur Rede gestellt, den ihm mit dem Handrücken erstmal so ein paar Meter durch die Gegend gescheucht hat. Was eine unfassbar geile Szene im Buch
war. Eine einzige Schelle. Nur eine einzige.
So ein diesen kleinen,
so eine richtige Respektschelle. Da kommt dieser fettgerüstete
Primarch-Mensch.
Einfach dieses Riesenvieh.
Also er ist der Schwester aller Primarchen.
Genau, das fand ich halt auch so cool,
aber
weil Lorga immer so als so ein Waschlappen dargestellt wird.
Aber ist er trotzdem fucking
geil. Aber im Gegensatz zu Malkador, den stehen mir einfach vor wie so einen kleinen Obi mit der Kutte und einem Krückstock.
Ist das so ein Yoda-Typ, also
ja?
So ein Buckefist mit.
Und dann kommt er halt an und
BAM!
Mit dem Handrück einmal richtig.
Obwohl ja gemunkelt wird, dass Malkador auch ein Teil des Imperators ist. der Imperator Teil seiner Macht halt auf Mycador übergehen lassen.
Ja, gut.
Und deswegen ist er ja auch nur in der Lage, nachher den goldenen Thron zu übernehmen. Ja,
deswegen war er auch vielleicht auch in der Lage, diese Watsche zu überleben.
Genau, und er ist einfach der Number Two Psioniker im All. So.
Ich glaube, ohne psionische Kräfte wäre er sein Schild halt einfach desintegriert worden, weil es ja fuck, im Prinzip macht ihn mit dem Handrücken so einmal eine Feuer. Das, was man halt auch noch erwähnen sollte, ja, Lorca ist halt der kleinste oder der körperlich schwächste aller
Primaten. Der kleinste?
Ja, das ist nicht der kleinste, aber halt so der schwächste. Ja. Ist aber witzigerweise auch der dem Imperator am ähnlichsten sieht. Optisch. Das ist ein bisschen ganz komisch.
Okay.
Also auf jeden Fall, Lorca kommt zu Mycador mal so diplomatisch. Was soll das? Bam! Haut ihn halt kaputt. Dann
Wir müssen ein Stressgespräch führen.
Wir müssen was klären. Ich hau ihm auf die Fresse. Dann kommt der Imperator, teleportiert sich irgendwie psionisch ganz dubios hin mit seinen göttlichen Kräften, um zu sagen, dass er kein Gott ist. Das ist ja auch so eine geile Aktion. So, ich bin auf Terra. Ich bin auf Kur. Ich bin kein Gott.
War er auf Terra oder nicht in seinem
Sternschiff? Er war
halt auf dieses super krasse Sternschiff, was zum Teil sich einigen Planeten nicht nähern darf, weil dann da Wetterphänomene auftauchen. Und die
ja, also, aber das wäre ja aufgefallen.
Ich bin kein Gott, aber ich fliege mit dem Paradies durch die Gegend.
Auf jeden Fall war vorher keine Spur von ihm irgendwie zu erkennen. Auf einmal, ich bin da, aber ich bin kein Gott. Und es kniet euch alle hin. Der Berater hat dann seine psionischen Kräfte genutzt, um dass sich halt alle 150.000 Legionäre plus Lorca vor ihm knien, vor Mycador hinknien und vor den Ultramarines hinknien. Auf jeden Fall wurden halt gezwungen, sich halt auch für den Ultramarines hinzuknien. Also was halt so schon eine riesen Demütigung wäre. Dann wurde ihnen halt aber noch offenbart, dass, also der Berater sagt halt, dass er unfassbar enttäuscht ist von Lorca und von der Legion.
Dabei haben sie immer gedacht, sie würden halt einen
richtig den besten
Job, weil sie ihn so geil
den besten Weg gehen. Und wurden halt richtig runtergeputzt.
Oh.
Und auch so gemeint, so, ihr müsst jetzt nochmal von neu anfangen, löscht alles, was ihr wart. So, das war alles Scheiße, was ihr gemacht habt. Und damit das funktioniert, kriegt ihr jetzt von mir halt auch so ein paar Custodes aufs Auge. Ihr sollt ja aufpassen, dass ihr nicht Scheiße baut. Und dann wurde ein Schnitt gemacht. Also es war eine ziemliche Nullnummer. Da hat keiner irgendwas gewonnen an dem Tag.
Nee. Und da waren die World Brothers ja auch schon kurz davor, ihre Brüder zu erschießen, also die Ultramarines zu erschießen, wollten denen an die Gurgel gehen.
Naheliegend, ja.
Ja, voll.
Das war nämlich auch genau das Falsche, was der Imperator gemacht hat, ne? Also aus der Sicht, dass, wenn er denn gewollt hätte, die Hälfte seiner Primarchen vom Absturz zum Chaos zu bewahren. Ne? Also es gibt ja auch die Theorie, dass der Imperator genau gewollt hat, dass genau das
passiert. Es ist halt das beste Beispiel für schlechte Erziehung. Es ist halt Bad Parenting. Ich bringe mir alles kaputt, was du machst, und dein Bruder darf zugucken.
Und das ist halt, aber es wird gemunkelt, dass er eigentlich wollte, dass die Hälfte der Primarchen zum Chaos verfällt, damit sein Plan
vielleicht ist sein Plan auch einfach scheiße.
Gottwerdung aufgeht.
Du hast 20 Legionen, alle haben voll die Spezialgebiete, und dann sagt er, Leute, einfach drauf. Erobern, Highscore. Statt irgendwie die zu nutzen, nein, einfach platt machen.
Effektivität, Jungs. Ich habe hier eine Liste an meiner Wand hängen, mit ganz vielen Namen drauf und Kronen, die verteilen.
Mitarbeiter des Monats ist dieser Monat. Wieder mal Gilliman.
Ich frag euch alle gleich, aber wenn wir jetzt hier auf das Board gucken, Gilliman 16 Kronen, Lager, bei dir sind es nur 3.
Ihr seid alle gleich.
16.000.
Ihr seid alle gleich, nur manche sind ein bisschen gleicher. Ja. Gilliman, ich gucke nur. Aber ist okay.
Was steht's bemüht, Stand im Klassenbuch?
Horus, Gilliman, ihr beide.
Firmausflug, ihr beide, ihr wisst Bescheid. Ja,
erste Klasse. Jeder sucht sich jetzt einen Partner.
Okay. Wir bleiben über Logan.
Genau, Alfarius sucht sich immer Omegon aus.
Ja, schade, ich hätte auch gedacht, ich will nicht schon wieder mit Conrad machen. Das ist seltsam.
Such deinen Partner, ich hab meinen Partner, Omegon. Was geht bei dir? Mein unsichtbarer Freund.
Ja, Lorca war ja auch immer dicke mit Horus, aber ich glaube, Horus hätte dann auch lieber Sanguinius genommen.
Ja, Sanguinius und Horus.
Das ist dann so wie früher im Sportunterricht dann.
Der übrig bleibt.
Ja, ne?
Das mit dem Lehrer machen.
So, wen nehme ich denn? Komm, nur noch Lorca steht da, wen nehme ich denn?
Am Ende haben die World Brothers, wie gesagt, Aufpasser bekommen, Babysitter bekommen, die Custodes wurden angeschlossen und die World Brothers sollten beweisen, ey, wir können tatsächlich auch Welten erobern.
Und da schnell.
Auch Power, alles platt machen. In dem einen Roman. Ich meine, es ist auch. Der ist der Roman, wo sie.
Der erste Ketzer?
Genau, der ist im ersten Ketzer. Kommen sie auch von einer Welt, die eigentlich den perfekten Glauben an den Imperator sich bewahrt hat über all die Jahrzehnte, Jahrtausende, die sie abgeschnitten waren von der Menschheit. Die machen sie komplett platt.
Ah, das war in der Erzählung des Verrats. Wo sie dann zu dem kommen, oh, guck mal, die glauben ja sogar an den Imperator und der Captain Argental halt total fertig ist und warum kämpfen wir gegen die? Und weil Lorca meint so, nee, weil das nicht gewollt ist, deswegen bringen wir jetzt alle um.
Genau. Sie machen genau das, was sie sollen, vordergründig, lösen sich aber langsam vom Imperator, ohne dass die Custodes das mitbekommen und besiegeln so langsam ihren Pakt mit dem Chaos und legen den Grundstein für die Horus Heresy. Beraten von Erebus und Corferon verstrickt sich Lorca immer weiter und tiefer in seinen Glauben an andere Götter, sucht Auswege aus seinem aktuellen Glauben an den Imperator.
Hat halt erkannt, dass der Imperator letztendlich doch nur ein Mensch ist und kein Gott. Und damit fehlbar und damit nicht anbetungswürdig. Aber irgendwas muss es ja geben. Hat nach was gesucht.
Irgendwas ist ja immer. Wenn man was sucht, findet man auch was.
Hat er ja auch.
Ja, und Corferon hat Danke gesagt und hat gesagt, ey, ich hab da noch 4 Buddies von früher. Sie waren voll cool. Weißt du noch?
Wie so ein Premiere-Vertreter. Sie mögen die Religion. Da haben wir was für
ihn. Ich habe das Komplettpaket.
Das Chaos Plus Paket.
Da gibt's doch was von Rad zu fahren. Wunderbar.
Und das schreiben sie hier, kriegen sie 4 und den 5 gibt's gerade dazu.
Keiner will mal da.
Ich will mal Malal.
Ich wollte sagen, das ist eigentlich ziemlich schade so. Ne?
Das, aber, Selbstzerstörung ja. Und Selbsthass, das klingt irgendwie so geil.
Jeder von euch 4 steht für irgendwas. Der 5 dauert. Wofür stehst du? Naja.
Du magst dich
nicht. Hast du schon mal.
Es ist folgendermaßen.
Hast du schon mal. Stell dir folgendes Bild vor. Nimmst einen D-Böller, zündest den in deiner Hand an.
Und steckst die Hand in den Mund.
Und schmeißt ihn aber nicht weg.
Wofür stehe ich?
Das bin ich. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen möchte. Weiß ich nicht.
Wofür stehe ich als Chaos Gott? Du mal leid. Naja, warst du schon in der Pubertät? Das machst du für jetzt für immer. Bis in eine Ewigkeit.
Für immer. Hauptsache auch.
Ja, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal Erebus erwähnt.
Genau, Erebus. Der dunkle Apostel Erebus war der erste Ordenspriester der Wordbearers. Also war das der erste oder der erste im Sinne von der...
Der erste, der oberste. Also
der oberste.
So wie Khan, der ist der Captain von den World Eaters ist oder Abaddon für die Sons of Horus. War so der Tizong.
Der, ja.
Der, also was hat Tizong, also der...
Und Erebus ist nach dem kleinen Missgeschick, was Lorca widerfahren ist, dann quasi auch der Kopf der Wordbearers geworden, der Anführer. So, in der Funktion und natürlich auch noch eine extrem tragende Rolle darin gespielt, dass halt die Loyalen oder dass halt die der Glaube an den Imperator ins Chaos umschwingt.
Genau. So,
also dass ich halt die
schon immer
erst Loyalen, Imperator loyalen Kräfte wirklich zu Seiten des Chaos halt.
War halt schon immer ein intriganter Drecksack. Also Erebus heißt auch eigentlich nicht Erebus.
So stimmt, wäre er sein Bruder oder Stiefbruder umgebracht?
Boah, irgendjemand, der halt viel besser war als er und den hat er halt umgebracht und seinen Platz eingenommen.
Seine Mutter hat gesagt, guck dir mal Erebus an, guck dir mal Erebus an.
Das ist ein gutes Beispiel. Ja, sei wie er, gut, dann bin ich halt er. So, also war es schon immer ein bisschen schwierig und halt auch mal sehr chaosaffin. Und er war auch die treibende Kraft, was, wie du schon sagtest, so mit diesen ganzen zum Chaos ziehen. Der war verantwortlich für das ganze, diese Mornibles einsetzen überall. Deswegen ist auch die ganze Zeit an hoher Seite.
Ja, weil er die Kriegerlogen wurden ja auch ins
Leben gerufen. Genau, ja, teilweise. Er hat gemerkt, wie
gut er über die Kriegerlogen sozusagen diese Legion unterwandern kann. Weil Kriegerlogen zum Beispiel bei den Sons of Horus gab es schon länger als Erebus sozusagen. Mhm.
Aber dann hat er gemerkt, wie geil das da funktioniert und hat halt
das kopiert
Ordenspriester überall hin ausgesandt, um bei anderen Legionen sozusagen diese Logen loszutreten und wo einfach alle Krieger, egal ob Captain, Sergeant, normaler Soldat, auf Augenhöhe sprechen können, geheim außerhalb von irgendwelchen offiziellen Legionstreffen. Und darüber kommt er halt dazu, diese Legion zu unterwandern
und sozusagen. Und trotzdem aber auch mittendrin. Und das fand ich halt so cool. Das ging ja schon in den ersten Romanen von der Horus Heresy, in den ersten drei Romanen, wie das ja auch schon behandelt, das Thema Kriegerloge oder Kriegerlogen bei den Lunar Wolves dann. Dass es ja nicht so ist, von wegen so, oh ja, wir fliegen jetzt an den einen geheimen Ort oder sowas. Nee, das passiert alles hier auf dem Schiff. Ja.
Ist ja ein offenes Geheimnis irgendwie, so, dass diese
jeder weiß davon.
So. Aber diese Thematik, wir haben hier dieses große Ganze und es gibt hier diese Regelung, diesen Regelsatz, an den sich hier alle halten, weil sonst funktioniert es halt gar nicht. Und dann gibt es diesen einen kleinen Fleck, wo alle sagen, fuck off, wir arbeiten komplett dagegen eigentlich. Und machen genau das, was wir nicht machen sollten, oder auch was wir nicht machen sollten. Ja. Genau, so, ne? Und hinter vorgehaltener Hand, so.
Aber das unterstreicht dann auch, wie charismatisch dieser Erebus eigentlich sein muss, wenn er das halt so gut hinkriegt überall.
Charismatisch kommt er gar nicht rüber.
Ja, es scheint wohl überlegen, auf den Lippen zu haben. Punkt, oder? Also er trifft so den Punkt, ey, wir sind eigentlich alles Brüder, wir wollen auf einer
Ebene quatschen. Totaler Rattenfänger, ja.
Und läuft halt offene Türen ein.
Wir sind alle Brüder.
Die Death Guard hier irgendwann, ich glaube, das ist auch im dritten oder vierten Buch, laden sich hier immer noch diesen einen Menschen ein, den Leibwächter von Euphratikela.
Ja, genau.
Den kopieren die ja auch mit dem Versprechen, ey, du wirst einer von uns und öffnen auch die Loge für den. Also
ja. Genau, und auf einmal kann er dann da mit den Astartes halt auf Augenhöhe schnacken und ist da cool mit denen irgendwie, also so, ne, und es ist natürlich...
Du benutzt, aber ist cool mit denen erstmal.
Ja, klar, natürlich, wenn du benutzt, aber... Das zeigt ja auch nochmal, wie gut offen das dann ja alles ist. Also
die Macht des Wortes.
Und obwohl er so ein sympathischer Typ war, dieser Egebus, wollte sogar Koch Ferron ihn dann umbringen.
Ja, irgendwie jeder wollte irgendwann mal Erebus umbringen. Schön fand ich dann auch die Stelle, wo er irgendwann von Ankunft auf die Fresse gekriegt hat.
Ja, das Ding.
Nicht was von Kahn.
Ich wollte gerade fragen, hat irgendwer nicht von Angehorn auf die Fresse gekriegt? Dann
die meisten Leute, die von Angehorn aufs Maul bekommen haben, sind halt tot.
Ja, aber Kahn hat die halt wirklich richtig kaputt geschlagen, dass halt erstmal ein paar Wochen des Schreck vorbei liegen musste. Das war ein ganz geil. Ja,
das geht auch bei hier Siege of Terror richtig ab. Wenn Angehorn endlich Dämonenprimarch ist und da die ganze Zeit einfach nur umbringt und ich immer denke, warum? Alter, diese Legion ist einfach so bescheuert.
Naja, stumpf die um.
Gib nur die Fresse.
Ja. Haben wir noch was zu Erebus?
Ja, geht nicht. Also, er und Corferon sind halt so, wie die beiden, also auf der einen Seite Teufel und auf der anderen Seite Teufel auf den Schultern von Lorga.
Ja, und Lorga war halt nach dieser krassen Demütigung halt so angespornt, irgendwie was Neues zu finden. Also, ne, wo. Er braucht einen neuen Glauben an irgendwas, was da ist.
Was ihn halt erfüllt.
Was ihn erfüllt. Und das war natürlich auch immer mit Corferon und Erebus in den Ohren. Und hat sich immer weiter entfernt sozusagen vom Segmentum Solar und wollte an die äußeren Grenzen des damals bestehenden Imperiums. Und war sozusagen, er mit seinen Wordbearers war der Entdecker vom späteren Kadia sozusagen. Der hat während des großen Kreuzzugs Kadia entdeckt, am Eye of Terror. Und
wahrscheinlich gleich mit Hintergedanken.
Ja, er wollte halt was finden und das hat er letztendlich da gefunden. Also Kadia, das spätere Kadia, den Namen hast du damals, glaube ich, noch gar nicht.
Aber ist ja ein wichtiger.
Haben die Einwohner das damals schon Kadia genannt?
Das weiß ich gar nicht.
Sie hatten auf jeden Fall irgendeine Sprache, die ähnlich war. Ich glaube, sie haben es auch Kadia
genannt. Okay, das war so eine super primitive Welt, wo halt nur so Barbarenstämme quasi, so Nomadenstämme irgendwie unterwegs waren in der Steppe. Und die hatten auch schon, wie später von Dan Abnett dann auch beschrieben, diese violette Augenfärbung in der Iris. Weil halt das Eye of Terror so dicht über dieser Welt ist, dass der Himmel sozusagen ihre Augen verfärbt. Und da waren halt diese krassen Barbarenstämme, die auch alle die Chaosgötter angebetet haben. Halt quasi wie Kolchis, nur noch ein bisschen weiter zurück.
Ja, das war ja auch stinknormal. Das war ja auch nichts
verwerfliches. Ja, genau. Das waren halt so Barbarenstämme und die haben halt diese wilden Götter angebetet.
Ja, das ist ja so quasi
wie
so...
Der andere mal den.
Wie so Naturgewalten, sag ich mal.
Ja, genau.
So quasi anzubeten. Das ist ja auch historisch belegt, dass es ja auch so gemacht wurde. Das ist ja nichts Verwerfliches dann in dem Sinn, in dieser Gesellschaft dann erstmal. Stellen wir mal so vor, zumindest auch gerade zu der Zeit.
Ja. Ja, das ist aber auch, so. Ich finde das auch geil, wie es einfach beschrieben wird, so, ne? Mit den Kustodes auch, dass die ganze Zeit so geblendet werden, dass immer noch so, ja, Lorga will die Welt ja nur konform machen und sowas. Und am Ende läuft es dann ja doch ganz anders. Und Cardia spielt eine ziemlich wichtige Rolle, weil da wird Lorga das erste Mal gezeigt, wie er mit Chaosgöttern in Kontakt tritt. Bei so richtig krassen Menschenopferritualen in irgendwelchen Höhlen da.
Wird da nicht auch ein Kostolus geopfert?
Ja, ja, die töten dann, Argeltal tötet ihn, glaube ich, letztendlich.
Und diese Moment der Erkenntnis von Kostolus, dann habt ihr mich gerade besiegt.
Ja, genau. Also das halt, diese Kostolus-Wächter sind halt dabei und einer ist mit in dieser Höhle, wo diese krassen Barbaren da halt so Menschenopfer machen und all sowas und da sind überall Banner aus Menschenhaut und halt auch
findet mit Chaos
drauf und so. Und er findet das halt voll uncool und irgendwann denkt er so, okay, jetzt geht mir das ja alles zu weit, wo auch denn die Astartes so langsam mit einsteigen, vor allem halt Lorga. Und als er dann aber sozusagen Lorga aufhalten will, weil er merkt, okay, hier ist irgendwas ganz gegen die imperiale Wahrheit, richten die Wordbearers diesen Kustode sozusagen hin und den finalen Stoß.
Unfassbar.
Argeltal, ja, mega geil. Und Argeltal ist Teil der Gal-Vorbach. Das ist sozusagen die Elite-Truppe der Wordbearers.
Nicht nur sozusagen.
Ja, es ist die Elite-Truppe der Wordbearers, die dann auch die Ehre hatten, sozusagen als erste Mal ins
besessen zu werden.
Eye of Terror zu ballern.
Und die Stelle war richtig hart.
Wo das Gellerfeld so ausgemacht wird und dann geht's richtig
ab. Boah, war das eine Event Horizon, also, Scheiße.
Der erste Ketzer ist einer der geilsten Romane der ersten 20 Horus Heresy Dinger. Was auch so ein Schlüsselroman ist, ne? Den muss man halt lesen, um zu verstehen, was passiert.
Aber, wie er dann vor Lorga erklärt, wie sie halt überlebt haben und dass halt die Zeit anders für sie verlaufen ist als
für Lorga. Für Lorga war es halt irgendwie ein paar Minuten oder so.
Ja, genau. Rein, raus.
Ja. Schiff kommt zurück.
Alles fein und so. Wir waren Monate auf diesem Schiff angesperrt und waren schon irgendwie angewiesen, uns gegenseitig umzubringen und zu essen. Und so, oh, Alter, das ist auch ja gerade ganz extrem von einem Moment auf dem
anderen. Die haben dann ja ihre neuen Rüstung bekommen mit den neuen Farben und waren da drin noch komplett abgemagert. Und wie krass muss es gewesen sein? Wie lange waren die weg?
Das Space Marines zu Kannibalismus
umschreiben. Ja, dann mutieren die halt auch immer weiter. Ne? Ja. Also die werden dann halt, ich glaube, für die Loyalisten treten die das erste Mal auf Istvan 5 in Erscheinung. Und wirklich zum Teil mit ihren Helmen verwachsen, dass sie die nicht mehr abnehmen können und Krebsscheren, wie man sich halt besessen
kann. Geil finde ich halt beschrieben, wie die halt so wirklich transformermäßig also morphen können. Ja, dass sie normal aussehen und dann rasten die aus. Ja. Sehen halt so besessen aus. Rasten aus. Und geil fand ich halt auch, dass halt irgendwie beschrieben wird, dass sogar die Nightlaws das unfassbar abstoßend fanden. Und da, wenn sogar die auf irgendwas keinen Bock haben, weil es ihnen zu heftig ist, dann muss es halt schon ein bisschen doll sein.
War das nicht sogar so, dass Conrad Curse seinen Thronsaal irgendwie mit Menschenhaut?
Ja, Conrad Curse hat ja seinen kompletten Thronsaal da auf Xaguiza aus teilweise noch lebenden Menschen gebaut.
Ja,
die da elende Qualen leiden.
Und so jemand oder Leute, die sowas halt kennen?
Ja, gut, es geht immer um den Autor, ne?
Ja, klar. finden das
dann krass. Ja, am Ende ist es so, der eine Autor schreibt über Nightlords, oh, das sind die krassesten von allen, die machen voll die weirden Sachen. Und der andere Autor sagt, oh, da waren sogar die Nightlords schockiert.
Ja. Und wenn man einfach nur als Konsument sich dann die Bücher reinhaut, dann denkt man sich so, Alter. Oh Gott, was ist denn da passiert?
Bei der Guy Forberg, wenn wir ankommen, okay, mein Gewehr reicht nicht mehr, dann mutiere ich jetzt zum Dämon, lass den Dämon übernehmen, der mit dem ist kein Körperteil, dann platzt die Rüstung auf, er wächst über sich hinaus, läuft los und du stehst daneben.
Alter,
die haben halt unglaubliche Schmerzen dabei, so, ne?
Genau. Das
wird auch krass beschrieben.
Der Körper verreißt sich.
Das passiert halt auch kurz danach und da ist halt dann auch komplett dann das Ding verkippt.
Ja, sehr schlechter Tag für die Raven gerade in dem Moment.
Ja.
Die kriegen so als erstes und dann bolzen wir an.
Ja, und dann geht das quasi los, dass Erebus auf Pilgerfahrt geht.
Der geht auf Pilgerfahrt und wie eben ja schon einmal angeschnitten, werden halt andere Legionen infiltriert und es wird Zwietracht gesät, Lügen gestreut. Und wie vorhin schon gesagt, Kriegerlogen etabliert, um halt so durch die Hintertür Strippen ziehen zu können. Also da wirklich dann überall so ein bisschen auf jeden Fall schon mal so mitmischen zu können, dass man so gewisse Dinge so lenken kann. So, ne? Das dauert vielleicht ein bisschen länger, so, ne? Aber. Ein
bisschen länger ist gut, du musst halt diese Zeit von über 60 Jahren das jetzt alles vorbereitet haben.
Also, ja, ich meine ja, aber jetzt in den ganzen einzelnen Logen halt
ja,
so, dass man hier ein Stück, da ein Stück, da ein Stück, da ein Stück, bam, 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 und dann geht's halt, ne?
Ja.
Geht's halt los,
so dass man. Ich glaube, der große Kreuzzug ging ja 200 Jahre.
Ja.
Und das finde ich in der Horus Heresy so geil, dieses Hin- und Herspringen mit der Zeit.
Mhm.
Und das ist auch bei der erste Ketzer, dann ist ja einmal so ein richtig krasser Zeitsprung von 40 Jahren oder
so. Ja, wo ihr halt so, so einen Kurs vor.
Ja, genau.
Wie konzentriert musst du halt auf etwas sein und wie Selbstbeherrschung musst du haben, um halt wirklich so viel Hass in dir zu tragen. Wie zum Beispiel die World Bearers auf den Imperator und die Ultramarines, aber halt noch 60 Jahre lang still zu halten. Aber
wie geil ist es dann, richtig abzusaften?
Ja, ja, Mann. Dann da zu stehen, dann da zu stehen und den einfach mal den Frank Castle zu machen und zu sagen, so, hier. Ihr habt es die ganze Zeit irgendwie, jetzt gibt's in die Fresse.
They raise monarchy to the ground.
Ja, ne? Also das ist auch so ein Ding, was ich nicht ganz verstehe. Die sagen ja, okay, wir haben Custodes verteilt als Aufpasser. Und dann gibt's eine Szene in dem Primarchenbuch von Lorga, wo Corferon und so ein paar Leute von ihm in eine Bibliothek gehen, auf dem Schiff, auf dem sie gerade sind, da erstmal alle Bücher verbrennen, die alten Schriften, die der Imperator nicht so gut fand, alles verbrannt haben. Und dann nebenbei nochmal 100 imperatortreue Terraner, Red Brothers von Terra kamen, abgeschlachtet haben. Und das haben die Custodes nicht mitbekommen.
Ja.
Oder sie fahren es gut, weil so, das ist das, was den Berater will.
Es gibt halt immer mal so diese Lücken, ne? Also.
Einfach mal so ein Fuffi in die Tasche gesteckt.
Hier, gib mal Bier. Ich sag ja, es liegt teilweise auch am Autor, ne? Auch wie gewisse Archetypen dargestellt werden. In dem einen Roman sind sie super mächtig, im nächsten Roman sterben sie wie die Fliegen.
Ich hab Beispiel Custodes. In meinem Roman kriegt ein Primarch kaum Custodes. Im nächsten hast du halt einen Null-Liter Blecken halt einen auseinander.
Ja, das genau. Das ist bei Alfarius ist das halt auch so, dass Alfarius halt gegen Valdor nicht so richtig ankommt.
Was ja auch.
So, ja gut, es wird ja auch gemunkelt, dass Valdor der Primarch der Custodes ist und so gesagt, ne? Aber in anderen Büchern, wie gesagt, reißt dann der nackter World Eater
ein vollgekranzter vom
Custodes oder ist das Rückgrat durch die Brust
raus. Was war auch eine Passion.
Mit den abschließenden Worten, ich hab's ja gesagt.
Ja, ich hab's ja gesagt. Das ist übrigens
das, ist das Geilste daran.
Nach unserer letzten Folge, dieser Black Shields-Folge, habe ich mir diese Black Shields Audiodramen geholt. Fantastisch. Sind halt nur auf Englisch bei der Black Library erhältlich. Haben auch einen stolzen Preis, haben immer so knapp über eine Stunde Spielzeit und kosten irgendwie 12 Euro das Stück. Haben wir alle drei geholt und das ist wirklich richtig geil. Und da geht's tatsächlich auch um Andred Haar. Das ist einer von denen, die in die vergessenen Toten von Terra flieht aus diesem Superknast. Das ist ein World Eater ohne schlechter Nägel, der dann später als Black Shield sozusagen auf eigene Faust losgeht.
Mhm. Und den
Sons of Horus ein richtiger Dorn im Auge ist.
Das war auch ziemlich cool. Sind die, da war eine Frage an der Stelle, sind die drei Geschichten aufeinander aufbauend?
Ja, genau. Ja.
Die sind fortlaufend.
So. Ja, es ist schon immer teilweise relativ viel Zeit dazwischen.
Ja, aber es ist nicht so von wegen so, jo, im einen war es Max Mustermann und jetzt ist wieder was ganz Neues.
Nee. Also es ist schon immer völlig neue Schauplätze und er hat einen anderen Plan, aber im ersten wird er quasi vorgestellt und dann reist er halt so durch die Gegend.
Ja,
er taucht halt auch noch in anderen Horus Heresy.
Aber er als Person ist in den drei Stories halt Kanon. So.
Ja, genau.
Ja, also cool. Echt ziemlich cool. So, und der größte Triumph bei diesem ganzen Domborium, was da veranstaltet wurde, war dann schlussendlich die Verwundung von Horus mit einer Dämonenklinge.
Mit dem Anatame.
Die Rettung, also die Rettung seines Lebens durch die Chaosgötter und dadurch kam es dann natürlich auch, dass dann sich Horus dem Imperator abgewandt hat. So, und der große Bruderkrieg ging halt los, also mit dem Geschehnis dann. Das war so der Auslöser, so der Funken, der in die Lunte.
Das finde ich auch ganz geil, wie halt erst gesagt wird, wie sie da auf dem Planeten sind, von den, wie hießen die noch, die das Anatame in diesem Museum hatten?
Die Tech.
Ja, diese Technokratie, die, wie hießen die noch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wie dann im Nachhinein erklärt wird, wie am Rande dieses Konflikts Erebus halt dieses Messer geklaut hat.
Ja, und es haben David den halt in die Hand gedrückt.
Ja, genau.
Prima Ere, prima Horus. So.
Ja, voll geil. Ja, genau, dann war das doch dieser Schiffsgeneral da auf diesem Nörgelplaneten.
Der da komplett nass gegangen ist.
Ja, gut, der hat doch dann.
Der war schon hochversorgt zu dem
Zeitpunkt. Ja, super geil. Und damit sind die Wordbearers tatsächlich die Architekten der Horus Heresy.
Ja. Oder um so einen Cut zu machen von den alten Banden, haben sie sich natürlich entschieden, ihre Rüstung umzubemalen, haben sich rot und schwarz angemalt, rot als Hauptfarbe mit schwarzen Absätzen, ihr Symbol erweitert, die Flamme verschönert mit einem Dämonenmaul, würde ich es beschreiben.
Was sie aber auch schon lange vor der Heresie gemacht haben, was sie halt so geil finden. Das haben die relativ zeitnah nach ihrer Rüge gemacht. Rüstung umgefärbt und die Mondfratze drauf und also,
ist cool. Ja, teilweise. Die sind ja auch organisiert in diesen krassen Orden,
ja,
dass die teilweise für sich komplett eigene Heraldik hatten und auch eigene Farbschemata. Ja,
mit diesem Wolkenkranz gab es so einen Knochenhand, dann diese Gruppe im Argetal mit dieser goldenen Sonne.
Also quasi wie eigene Sekten in der Religion. So. Und also, dadurch gab es diese Dämonenfratze tatsächlich auch vorher schon teilweise.
Aber total geil, ist aber auch alle super chill mit gewesen. Wir haben ja die Mondfassung. Wir haben ja andere, die haben ja so Knochenkopf mit Flügeln, weil das passt schon.
Ja, ist auch so. Also, worüber sprechen wir?
Sind auch keine Pfadfinder, also, die können auch scheiße sein. Also,
ja. Und natürlich muss man festhalten, die Jungs hatten einen Haufen Besessener, unendlich viele Typen haben Platz gemacht in ihrem Körper für den Dämon. Erst nur die Galfor Bark, die wurde dann auf Istvan 5 ziemlich aufgerieben. Dafür gab es dann eine Nachfolgeorganisation, von der ich den Namen vergessen habe. Und insgesamt, ja, die Eisernen Söhne, glaube ich, sind die
Bauerfreunde. Keine Ahnung.
Und haben sich dann gegönnt. Allgemein viele Dämonen,
ja, viele Kultisten genommen.
Also Ray und so Reed, ne? Also bekannt dafür, dass die World Bearers, wenn sie anmarschieren, ganz viele Trommeln dabei haben, alle schön am Singen. Oder Pfaffener, Ausflug auf eine neue Welt.
Machen sie halt auch gerne in so einem 40.000, wenn sie halt irgendwo was eingenommen haben, wird halt erstmal Tempel gebaut.
Erstmal Tempel bauen.
Also wird Tempel gebaut, gelassen. Also das
bei Hesignus Dämonicum oder wie das heißt, da gibt es so eine Fleischkirche. So eine riesige Kathedrale nur aus
Fleischkirche
und Körpersäften und
Muskeln gebaut. Gibt's bei One Pire. Die Kathedrale des Fleisches.
Sowas ist das.
Besteht aus Menschen, die noch leben.
Okay, die leben nicht mehr, die wurden einfach aus Knochen und Knochenmark und Gelatine zusammen.
Gelatine. Komm, Lorga, Tempel bauen.
Komm, Lorga. Lecker, lecker, backe, backe Kuchen.
Du geiler Typ.
Ja, und am Ende, dann gab es halt den großen Bruderkrieg. Wir haben alle grob einen Plan, wie das ausging. Und am Ende wurden halt aber auch die Wordbearers auch mitgeschlagen und haben sich auch in den Warp zurückgezogen, beziehungsweise eine kleine Gruppe hat sich auch in den Maelstrom zurückgezogen, das habe ich mal irgendwo mal angegeben, im Chaos Codex 3. Edition wird das erwähnen, aber die meisten sind halt die allermeisten in den Eye of Terror gegangen und dort wurde auch Lorga dann in den Dämonenstand erhoben. Fütner Korax ist ihm nach, verfolgt ihn nach 10.000 Jahren immer noch durch den Warp. Mittlerweile dürfte er auch ein Dämon drin
sein. So ein Rabenschwarm geworden?
Er ist auf jeden Fall mit Raben irgendwie eins geworden. Also er taucht ja immer mal am Rande auf in so einer Randnotiz, dass irgendwie, keine Ahnung, Lorga irgendwie, huhu, hier bin ich mache jetzt böse Chaos-Sachen und er kommt hinter ihm Korax aus dem Warp-Portal und
sagt,
not on my watch. Und Lorga muss wieder weiter.
Ist so ein bisschen wie so diese Maulwürfe.
Ja, genau. Gibt's halt unterschiedliche Darstellungen, ne? Dass Korax dann irgendwie mit so einem skelettierter Rabe ist und so. Ist geil eigentlich.
Also der ist auch schon jenseits von gut und böse korrumpiert auf seine Art.
Ja, aber immer noch aus einer guten Sache.
Meinte, also was er draus macht, also was macht er, wenn er Lorga kriegt?
Ja. Snoo.
Dass er sich dann irgendwie im auf Hohlhäuser und wartet auf den Sonnenaufgang.
Die Krähe bei Dark Souls.
Batman und der Joker.
Oh yeah. Der Rest der Legion, Omeribus rum, der hat mehr oder weniger die Führung übernommen. Die haben sich dann einen neuen Klass gesucht. Und zwar haben die sich die Dämonenwelt Sicarius als neues Heim gesucht. Und ja, nutzen das von jetzt an halt so als Basis für ihre eigenen kleinen Ambitionen, für ihre kleinen Kreuzzüge, Überfälle aufs Imperium, schließen sich gerne den schwarzen Kreuzzügen an, wenn Abaddon wieder zusammentrommelt. und kochen da halt so wie alle Chaos-Legionen halt so auch ihr eigenes Süppchen.
Aber die spielt immer sehr spezialisierte Rollen, ne? Also ist jetzt auch in das Knochentor sind ja auch die Wordbearers, die Bösen. Die Bösen. Mhm. Die Antagonisten, sag ich mal. Da bauen die halt so einen riesen Dämonenballermann auf so einer Welt zusammen.
Die machen halt auch sehr viel mit Vorbein, also sehr viel mit, dass sie halt ähnlich wie die Alpha-Legion halt vorher irgendwelche Zirkel und Kulte ansetzen. Also mit denen können sie überhaupt übrigens auch am allerwenigsten klar.
Ja, okay.
Die mögen sich überhaupt nicht, weil sie halt sich zu ähnlich sind, was sie dieses Vorgehen angeht. Ja. Die setzen gerne Zirkel ein oder Kulte ein und warten dann irgendwie 30, 40 Jahre und kommen dann an und dann platzt den ganzen Chaos-Kulte los und machen da was.
Ja, das war das Knochentor, taucht sogar Corferon auf und hat nur so einen kleinen Cameo.
Ich glaube, die sind auch einfach noch voll organisiert, weil die haben ihre Spitze noch mit Erebus Corferon. Die Legion ist halbwegs zusammengeblieben.
Ja.
Und ist organisierter als jetzt die Emperor's Children, die alle nur noch voll am Durchdrehen sind.
Ja. Sind halt logischerweise am besten darauf vorbereitet gewesen, was kommt.
Ja, klar, ja. Sind sicher treu geblieben auch irgendwo, ne?
Ja. Ja.
Die wussten ja, was passiert.
Ja, aber eben, deswegen kommen die auch am besten, also am vorbereitetsten, wenn die in die Schiene ist, reinrutschen, also.
Ja. Haben wir noch was?
Nö, das war das erste Mal, dass wir Chaos Business, als Legion oder als
Ordnung. Generell eine eigene Legionsfolge, so.
Ja.
Ich glaube, dieses Jahr kommen noch Ultramarines. Haben wir noch irgendwelche anderen Legionen dieses Jahr? Klar.
Dark Angels hatte ich noch.
Alles da oben drin, ja.
Dann weitestgehend hatte ich noch angehauen Legion of the Damned.
Ja, gut, aber
das ist ein bisschen spezieller. Also, das ist ja kein Chef oder keine ja. Legion. Und das sind so die ich noch hatte. Ich weiß nicht, ob ihr denn noch überhaupt Legion bzw. Orden irgendwie vorstellen wollt.
Nö, ich würde erstmal speziellere Sachen machen. Also,
genau. Also, das haben wir jetzt beim letzten Mal mit dem Black Shields ja auch schon gemacht. War ja auch ganz geil und ist glaube ich auch ganz gut, wenn jetzt nicht hier Legion für Legion abgehandelt wird, sondern mal Legion, dann wieder was Spezielleres, dann wieder was anderes und
ja, so. Das ist alles ein bisschen Xenos, bisschen hier, einfach mal genau. Für alle ein bisschen was.
Xenos auf jeden Fall nicht vergessen.
Ja, aber
jetzt, wo die so viel Liebe erfahren quasi. Ja, ist ja so.
Ja. Liebe gedacht, das wäre so ein Stadisch Ding.
Ja, aber wir sind durch mit unserer Episode 25.
Mir war das halt wichtig, die früh zu bringen, weil zum einen das ist halt so aus Gründen meine Lieblingsfraktion. Und zum anderen sind die halt einfach für den ganzen Heresy-Kram zu wichtig.
Ja, das stimmt.
Ja. So, dann werden wir
soweit. Vielen Dank, dass Felix deine Expertise und dann
Warum?
Kleines Fachwissen zu sprechen.
Schön, dass du mit deiner Weinflasche da warst.
Ja.
Und deiner kurzen Hose.
Dein Ding hängt übrigens die ganze Zeit raus.
Sondern zu voll.
Short.
Lemmy-Style.
Geil. Bin ich doch eigentlich für zuständig. Ja, wollen wir zur Playlist kommen?
Ja, Mann.
Können wir machen.
Ich fange an. Du hast gerade Lemmy-Style gesagt. God was never on your side.
Oh, auch nicht schlecht. Ich habe, weil die Wordbearers sind ja die Träger des Wortes und wir wissen alle, the bird is the word, möchte ich Surfing Bird in der Coverversion von The Cramps haben.
Okay.
Ich habe mir gerade auf das Frühmarkenbuch durchgelesen, es geht die ganze Zeit um diese ganzen Sandmeere, die da unterwegs sind und irgendwie bin ich in meinem Kopf zu Star Wars gekommen und habe mir das Java Suncrawler Theme rausgesucht vom Royal Symphony Orchestra.
Auch nicht schlecht. Ja, weil das ja ein gefährlicher Weg ist, der da beschritten wurde, ganz
uneigennützig. Und dieser Weg wird bereit sein.
Ist verboten.
Ist verboten.
Da hätte man jetzt ja echt drauf kommen können halt.
Oh.
Nee. So eine Scheiße wird es hier garantiert nicht geben. Aber
es war schon eine kleine Wertung drin.
Hä?
Das war schon sehr
wertvoll. Oh, Verzeihung.
Eine kleine Wertung.
Es gibt Dinge, die finde ich einfach scheiße und das ist einfach so. Ja. Ganz einfach. Und dann gibt es wiederum Dinge, die finde ich ganz geil, so wie Highway to the Danger Zone von Kenny Loggins.
Okay.
So. Weil das ja ein gefährlicher Weg ist.
Oh,
okay.
Highway to Hell hätte ich auch Geld.
Ja.
Highway to
Hell. Übersehen
wollte ich
auch
so gehen. Hätte ich auch Geld.
Ja. Wundervoll. Und ich fahre jetzt zurück in die Hamburger
Vorstadt.
Ich habe doch gerade gesagt, God was never on your side von Lemmy.
Auch stark.
Ja. Ich fahre zurück in die Vorstadt.
Suburb.
Ja.
zu seinem kleinen glatten Zaun.
Ihr geht jetzt noch mit Felix saufen? Oder?
Ich gehe heute noch tanzen, ja.
Dass du es mal tanzen nennst, das ist so krass.
Felix schlägt in meiner leeren
Wohnung. Ich gehe noch tanzen, heute ist
Rockfilm. Auf einer ausgebreiteten Zeitung.
Dildo-Fabrik.
Ja, moin.
Mhm. Kennst du vielleicht? Hast du geheiratet?
Ja, kann sein.
Da war ich schon mal richtig dicht.
Das war richtig gut. Andi war der war Tagesvollster zuerst.
Aber zuerst. Er konnte nicht so viel dafür.
Nee,
hat er viel. Stimmt, er hat einfach nur gesoffen. Und davor hat er
Medikamente genommen. Schmerzmittel genommen, wegen seinem Hexenschuss.
Oder? Ja, Schmerzmittel.
Aber es war eine Hochzeit. Da muss man ja wohl...
Da muss man abliefern und einfach mal irgendwie zwei Stunden da sein, auf der Couch einpennen.
War schön.
Super Vorstellung.
Ja,
ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr viel Spaß gemacht. Bist auch immer wieder gerne zum Killteam spielen eingeladen.
Oder mal unterm Schwanz ein Bierchen trinken. Alles gut.
Schön unterm Schwanz.
Schön unterm Schwanz gönnen, genau.
Ja, Hannover.
Unterm Schwanz können wir auch mal Killteam spielen.
Unterm Schwanz können wir auch Killteam spielen.
Ich weiß nicht, als Punker nach Hannover ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man unterm Schwanz sitzt.
Wieso?
Ja. Ach, da gab es mal so ein paar Sachen. Ich schick dir mal ein Video, war toll.
Ach so, du meinst, weil um 17 Uhr Sachen passieren oder was?
Richtig. Hier ist ein Kuffel von meinem Auto, das haben die Chaoten zerstört.
Super. Also meine Kinder werden wir erschießen.
Genau. Einer und eine.
Wenn die meinen Moped anpacken, dann dir.
Hallo Mami, mir geht's gut.
Okay, dann eine gute Nacht und gehabt euch wohl.
Ciao.
Ich bin das super.